Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeepod, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich sitze hier mit Wieland Breitfeld, ich bin der Stefan, by the way, ah, ihr kennt mich sicherlich, wenn ihr schon häufiger hier reingehört habt, und habe hier auf der einen Seite einen Podcast-Profi sitzen, deswegen wird das bestimmt die smootheste und tollste Aufnahme aller Zeiten. Und wir reden aber heute hauptsächlich über OpenStreetMap, das heißt, wir stellen uns Fragen wie, was ist OpenStreetMap, wo kommt es in meinem täglichen Leben vor, wie kann ich davon profitieren und warum es ist. Hallo und herzlich willkommen zu diesem ultimative Podcast-Anmoderation eigentlich. Drei dieser vier Fragen werden wir heute klären. Dafür stehe ich mit meinem Namen und okay. Dann schauen wir mal. Erstmal, hallo Wieland, freut mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Was trinkst du?
Ja, hi. Also ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich habe mich entschieden für Hartmannsdorfer Himbeerfassbrause.
Du trinkst lokal.
Ja, also ich finde die sehr gut. Ich bin ja ab und zu mal hier, wie wir gleich noch erfahren werden. Und ja, ich finde die immer sehr lecker. Ist ein gutes Getränk.
Alles klar. Ich habe dich mal so ein bisschen gegoogelt, ne, und festgestellt, Moment, Wieland Breitfeld, dieser Name ist ja in Chemnitz ein absoluter Begriff, wenn man ihn googelt und Chemnitz noch dahinter eingibt. Also ähnlich wie bei mir. Das heißt, wir starten einfach direkt schon mal mit dieser ersten groben Fragenkategorie, die da lautet, wer bist du und was machst du? Ich habe mal geguckt. Alles Wichtige über dich kann man unter wielandsbreitfeld.de schon mal recherchieren. Da gibt es schon mal einen ganz guten Überblick über dich. Und da steht, du machst verschiedene Sachen, die meist etwas mit dem Internet zu tun haben. Das heißt, Spiele, Videos, Bots auch unter anderem. Studierst Informatik und Kommunikationswissenschaften hier an der TU Chemnitz und bist außerdem Moderator bei Radio Unique. Hast da eine Sendung namens Radio Unique on Air und bist der Produzent des Podcasts Die Crunch Time. Das ganz grob und dann spoilern wir mal noch nicht, was du hier machst, warum wir hier eigentlich zusammensitzen. Es sei denn, jemand hat die Titelbeschreibung gelesen. Dann fällt es schon auf, stimmt das alles so, was ich da rausgefunden habe?
Ja, also das stimmt schon. Ich habe, als du das jetzt gerade gesagt hast, mir überlegt, oh Mann, ich sollte meine Website mal wieder updaten. Ich meine, es stimmt trotzdem, es stimmt alles.
Ja.
Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen ändern würde, ist, so beim Nachdenken, Spiele habe ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit nicht wirklich so viele gemacht, jetzt außer jetzt vielleicht ab und zu mal bei einem Game Jam teilgenommen. Mhm. Aber ansonsten ist das eine sehr gute Beschreibung von dem, was ich so mache. Also ich tue einfach sehr viele Dinge, die irgendwie medial im Internet stattfinden.
Ja gut, da passt der Studiengang ganz gut dazu. Und Radio Unique, wer es nicht kennt, ist ja so ein Studentenradio in Chemnitz.
Genau.
Und Podcast, ich glaube, da haben wir später nochmal Zeit, drauf einzugehen. Heute bist du speziell da, weil ich mit dir gerne ein Interview führen würde über den OpenStreetMap-Zusammentisch. Ich habe neulich mit jemandem vom 371 hier gesessen, der hat so auf unseren Flyer geguckt und festgestellt, okay, das ist das Nerdigste, was ihr habt, dieser OpenStreetMap-Zusammentisch. Plus, ich werde regelmäßig gefragt, was ist denn das? So, und ich sage denen dann meistens, okay, die reden über Karten, meistens digitale Karten, die Alternativen zu Google Maps darstellen. Das ist erstmal so meine grobe Erklärung. Wir können uns gegenseitig gleich noch korrigieren. Aber OpenStreetMap Zusammentisch gibt es hier im Kaffeesatz einmal im Monat, findet meistens an irgendeinem dritten oder zweiten Mittwoch statt. Das variiert manchmal ein bisschen, aber in 99% der Fälle mittwochs. Und dann sitzen hier, sagen wir mal, wenn man vorbeigeht, naja, irgendwas zwischen 5 und 10, glaube ich, Leute drin, die eine Karte irgendwo auf den Beamer geworfen haben oder auf dem Laptop an und sich darüber unterhalten. Also gern mal aus deiner Sicht, was ist denn eigentlich dieser OpenStreetMap-Zusammentisch hier im Kaffeesatz? Erstmal ganz grob und dann gehen wir mal auf die Historie ein.
Genau, also bei dem Zusammentisch hier, den haben wir, oh, ich glaube, es war Anfang letzten Jahres, ja, das passt, ins Leben gerufen, da es solche Zusammentische auch an anderen Standorten gibt. Also die Community ist da tatsächlich sehr aktiv. Sowohl deutschlandweit als auch weltweit gibt es immer wieder ja, solche Treffen. Und da hatten wir einfach Interesse daran, auch für die Chemnitzer Community sowas zu machen. Und du hast das schon, sag ich mal, von dieser Außenwahrnehmung sehr gut beschrieben. Also wir sitzen hier mit halt einigen Leuten und unterhalten uns halt über alles, was in diesem OpenStreetMap-Universum so passiert und was gerade relevant ist, natürlich insbesondere in unserer lokalen Community, aber vielleicht auch Dinge, die ja so vielleicht globaler in der ganzen Community als Ganzes wichtig sind gerade.
Genau, das Ding gibt es jetzt ungefähr ein Jahr. Wie viele Leute nehmen da so daran teil? War diese 5 bis 10 Personen Einschätzung realistisch?
Das ist schon, sag ich mal, ein bisschen hochgepusht, aber es passt ungefähr. Also ich würde eher sagen 4 bis 6. drei bis sieben. Wenn so diese Sache. Also wenn es nur wenig Leute sind, sind es vielleicht drei. Wenn es mehr Leute sind, sind es vielleicht sieben. Genau, das unterscheidet sich immer mal wieder. Vor allem auch, weil der Zusammentisch nicht nur für Leute da ist, die das schon länger machen und sich halt mit anderen alten Hasen austauschen wollen, sondern natürlich auch immer gerne offen ist für Leute, die einfach Fragen haben zu dem Thema oder vielleicht halt quasi auch von extern gerne irgendwas wissen möchten.
Genau. Ich kann es nämlich immer ein bisschen schwer erklären und manchmal steht auf dem Flyer auch bis USM, dann wird es noch schwieriger rauszufinden, was das ist. Dann gucke ich immer, dass wir es korrigieren auf OpenStreetMap. Dann kann man es zumindest ganz gut googeln. Mal ganz nebenher, wir haben ja, ich weiß gar nicht, von welcher Band das ist. Ich glaube, von Korn gibt es das Video, wo diese Fliege die ganze Zeit das Mikro macht und so. Ne? Wir haben so ein bisschen Stresstest heute. Hier ist so eine Fliege mit im Raum und die wollte sich gerade schon fast auf das Mikro setzen. Ich glaube, so empfindlich sind die nicht, dass man die hört, aber wer mir sagen kann, ob da eine Fliege drauf zu hören ist, der kriegt vielleicht ein Getränk von mir ausgegeben. Mal gucken, wir machen so ein Mini-Gewinnspiel draus. Okay, also, wir haben hier Wieland. Wieland studiert Informatik und Kommunikationswissenschaften und Wieland hat den OpenStreetMap-Zusammentisch hier im Kaffeesatz quasi ins Leben gerufen. Das kann man auch grundsätzlich machen, ohne hier Mitglied zu sein. Jetzt natürlich erstmal die spannende Frage, was sind denn OpenStreetMaps überhaupt? Mal so ganz grob.
Als allererstes ist mir wichtig, dass es OpenStreetMap nur in der Einzahl gibt, tatsächlich.
Ah, okay.
Also tatsächlich, ein S packt man da nicht dran, normalerweise. Was, denke ich, auch sehr gut sich damit erklären lässt, was OpenStreetMap eigentlich ist. Denn OpenStreetMap an sich, wenn man es ganz hart runterbricht, ist am Ende nur eine Datenbank. Also was wir als OpenStreetMap-Community machen, ist am Ende einfach nur eine Datenbank mit Informationen zu befüllen. Und diese Informationen sind halt Geoinformationen, Informationen über alles, was ja ortsfest ist und was jeder Mensch einfach sehen kann und Informationen darüber.
Ich habe ein bisschen geguckt. Man kann sich ja auf openstreetmap.org, da ist übrigens auch kein S dran, fällt mir gerade auf, openstreetmap.org kann man sich ja erstmal grundsätzlich informieren. Ich habe gefunden, dass das ein freies Projekt ist, das frei nutzbare Geodaten sammelt, strukturiert und zur Verfügung stellt. Also eine Datenbank, wie du gesagt hast. Die kann man dann wohl kommerziell als auch frei nutzen, sagt zumindest Wikipedia. Wird von einzelnen Benutzern in Eigenregie betreut und vor Ort gesammelt. Also auch da ist vielleicht ein Vergleich zu Wikipedia gar nicht so schlecht. Wurde 2004 ins Leben gerufen von einem Herrn namens Steve Coast. Der hat das in London gemacht. Und Stand Januar 2023 waren 10 Millionen Nutzer weltweit registriert. Ist tatsächlich interessant, dass du gerade diese Korrektur mit dem S gemacht hast, weil ich dachte, das wäre vielleicht, also ja, eine Datenbank, die aber gegebenenfalls verschiedene Kartenarten speist. Ich dachte nämlich schon mal bei so Geocaching oder sowas auch so eine OpenStreetMap, ich krieg das hin, das richtig zu nennen, Auswahl gesehen habe. Aber ich glaube, das sind dann auch verschiedene Karten, in denen das rausgegeben werden kann. Oder ist das dann eine Karte, wie es jetzt zum Beispiel bei geocaching.com wäre?
Genau, also weswegen das mit dem Plural halt nicht so ganz angemessen ist, ist, weil ja, es gibt sehr viele Hunderte, Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Anwendungen und Karten, die sich aus der OpenStreetMap-Datenbank speisen. Aber am Ende ist die Datenbank die eine Datenbank und immer dieselbe.
Ja.
Deswegen natürlich, ich will dir da jetzt nicht so grammatisch reinreden.
Doch, bitte.
Selbstverständlich könnte man die Sachen, die dann aus der OpenStreetMap-Datenbank werden, durchaus umgangssprachlich als OpenStreetMaps bezeichnen.
Ja.
Ist nur wichtig, dass quasi, was wir machen, wirklich halt eine Singularsache ist und die dann aber verschiedene Karten, Anwendungen etc. speist.
Ja, ich habe jetzt diesen Wikipedia-Vergleich aufgemacht. Das ist ja auch eine Datenbank und es gibt ja nicht nur das klassische Wikipedia, sondern erstmal gibt es das für jedes Land nochmal extra. Und es gibt ja auch solche weiteren Wikis für von mir aus irgendwelche Fanprojekte oder sowas, die sich ja teilweise ebenfalls aus dieser Datenbank speisen, was ja gut ist, weil das ganze Ding ist frei. Da gibt es doch sicherlich irgendwie so Grundvoraussetzungen, die man braucht, um dort mitzumachen. Also braucht man von mir aus eine Kamera oder ein GPS-Gerät oder wie gewinnt man denn solche Daten überhaupt?
Also das hat sich über die Zeit sehr hart verändert.
Ja.
Also tatsächlich ganz früher, als das Projekt angefangen hat, da war es wirklich so, dass die Leute mit einem GPS-Recorder, also mit einem GPS-Gerät, was halt aufzeichnet, wo man langgegangen ist, durch die Gegend gewandert sind, vielleicht sogar noch mit Stift und Papier und sich quasi zum Beispiel aufgeschrieben haben, ich bin jetzt die Straße langgegangen und danach bin ich abgebogen in die Straße und dann habe ich das gemacht und die Straße, die hatte jetzt zwei Spuren und dann sind sie nach Hause gegangen, haben den GPS, ich verwechsel die beiden Begriffe, also nicht verwechsel, sondern wenn ich mich hier immer so verspreche, liegt das daran, dass es ein GPS-Track ist, mhm. aber das Dateiformat nennt sich GPX.
Ah, das ist, stimmt, die habe ich schon
das,
mal gesehen. Ja.
Ja, das ist ein bisschen verwirrend, deswegen will ich immer gleichzeitig GPS und GPX sagen und dann kommt genau das bei raus. Aber diese Datei hat man dann auf seinen Computer übertragen und mit einem relativ basic Editor einfach sich angesehen und dann anhand dieser Spur, die man da sieht, irgendwelche Straßen etc. eingezeichnet. Heute ist das anders. Mhm. Mittlerweile stellen sowohl kommerzielle Anbieter wie Bing ist da ein ganz großer Name, den man nennen muss, aber auch viele lokale Behörden, wie zum Beispiel auch einfach das Land Sachsen zum Beispiel, da Luftbilder zur Verfügung. Mhm. Und anhand dieser Luftbilder, also die sind wirklich richtig freigegeben, lizenztechnisch, damit wir mit denen halt mappen dürfen.
Ja.
So, und das heißt, heutzutage ist es so, nicht nur, weil wir die Luftbilder haben, das heißt, man kann sich auch einfach zu Hause hinsetzen und Sachen eintragen, die man auf dem Luftbild sieht, die aber in den Daten nicht vorhanden sind. Aber man kann natürlich auch, wo so viele Daten schon da sind, brauche ich zum Beispiel des Öfteren, wenn ich jetzt mit einer Anwendung unterwegs bin, auch mobil, die keine Luftbilder anzeigt, kann ich zum Beispiel sehen, okay, hier treffen diese beiden Straßen aufeinander und darum kann ich jetzt abschätzen, 10 Meter davor ist jetzt die Ampel. Also kann ich die dort eintragen, auch wenn ich die jetzt nicht auf dem Luftbild gesehen habe, sondern aus den anderen Infos drumherum habe ich das zum Beispiel jetzt geschlussfolgert, wo die jetzt genau ist.
Okay, das heißt, Geodaten idealerweise was sich nicht krass verändert. Ich meine, gut, irgendwann wird mal ein Haus abgerissen oder sowas, aber was wird denn da so alles eingetragen? Also Straßen haben wir gesagt, ja. Sagen wir so, solche Signale wie Ampeln oder sowas, mhm. Häuser wahrscheinlich sehr safe und auch so andere Geosachen wie, nennen wir mal, Flüsse, Seen und so ein Kram. Was mit Bäumen zum Beispiel? Bäume und Büsche?
Auch tatsächlich.
Auch, ja.
Also die Frage, ich glaube, die Antwort ist, auch wenn das sehr allgemein klingt, du kannst bei OpenStreetMap alles eintragen, was ortsfest ist und was, sag ich mal, das ist natürlich immer eventuell ein geladenes Wort, was objektiv irgendwie bestimmbar ist, alles, was man irgendwie, also Eigenschaften, bei der jede Person, die sie erhebt, zum selben Ergebnis kommen würde. Also zum Beispiel jetzt, um es deutlich zu sagen, jetzt explizit nicht etwas wie Bewertungen zum Beispiel, aber ja, das klingt sehr allgemein, aber so ist es auch. Es ist eine unglaubliche Fülle von Daten.
Ja.
Das ist, ich will nicht sagen, nicht okay. So, der Jugendliche in mir, der Jugendliche, ich bin 27 geworden letztens, der Jugendliche in mir will sagen, das ist nicht okay. Aber es ist unglaublich. Das kann man sich nicht vorstellen. Auch ich bin immer wieder fasziniert,
ja.
was es alles gibt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt eine Straße haben, zu der Straße kannst du eintragen, wie viele Spuren sie hat, welche Oberfläche sie hat, mhm. wie gut diese Oberfläche ist, wie breit sie ist, ob man am Rand der Straße parken kann und wenn ja, wie und zu welchen Bedingungen.
Mhm.
Und es geht immer weiter und weiter und weiter, wie die Straße heißt, selbstverständlich, aber dann zum Beispiel auch die ID des Wikidata-Objektes von der Person, nach der die Straße benannt ist.
Das wollte ich gerade einwerfen, so als Historiker quasi, kann man ja zu Gott noch, sogar noch ranhängen, wie hießen die Straßen früher auf anderen Karten. Es gibt ja auch so, ich kenne so Kartenprojekte, wo du alte Karten über eine aktuelle Karte legen kannst, um quasi zu schauen, okay, das war damals dort, das war damals dort. Das sind teilweise richtig eingescannte antike Karten, die dort eingerückt werden. Und natürlich kannst du mit sowas dann auch verknüpfen, wie hießen die Straßen früher, was ist die Historie, von mir aus gerne auch des Gebäudes oder sowas. Also die Möglichkeiten sind ja basically endlos. Ja. Weil in so einer Datenbank kannst du ja erstmal alles reinpacken und dann kommt es ja bloß drauf an, was du dir ausspucken lässt für deinen Zweck.
Na, genau.
Genau. Hat das irgendwie so einen rebellischen Hintergedanken, wie wir wollen jetzt nicht große kommerzielle Kartenprojekte nutzen oder ist das einfach so ein, wir haben Bock, diesen Kram zu sammeln, uns frei zur Verfügung zu stellen? Oder wie ist denn da so der Vibe?
Ja, also das kann ich natürlich nur für mich selbst immer sagen. Mhm. Aber natürlich, also die Community hat das natürlich, denke ich mal, hauptsächlich gemacht, würde ich jetzt mal unterstellen, um halt so eine freie Alternative zu haben,
ja,
zu den großen Kartenanbietern. Da ist aber wichtig aus meiner Sicht klar zu machen, wie gesagt, es ist, ich muss das immer wieder betonen, weil es halt wirklich relevant ist für die Betrachtung. Die Kartendaten sind natürlich nur eine Zutat,
ja,
von so einer Karten-App. Das heißt, ich finde es deswegen auch immer nicht so cool, wenn es irgendwie heißt, ja, stell dir vor, OpenStreetMap, das ist quasi Google Maps, nur in frei.
Mhm.
Das ist technisch gesehen nicht korrekt. Also, oder ich finde, das ist auch kein guter Vergleich. Das Problem ist, das OpenStreetMap-Äquivalent gibt es auf Googles Seite nicht wirklich, weil bei Google natürlich die Anwendung kommt von Google, genau, und die Kartendaten kommen von Google und die Bewertung kommt von Google und natürlich für den Nutzer ist das eine Sache.
Ja.
Obwohl das natürlich technisch gesehen verschiedene Zutaten sind, die am Ende eine Sache machen.
Ja, ja.
Deswegen muss man halt auch immer beachten, ja, die OpenStreetMap-Daten, die sind natürlich frei und nutzbar und damit kann man machen, was man möchte, was natürlich auch bedeutet, wie dann ein Hersteller einer App zum Beispiel diese Zutat nutzt, muss jetzt nicht zwangsläufig auch frei und toll und gleich und nicht ausspionieren etc. sein.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber wenn wir bei dieser Zutatensache bleiben, ich würde sagen, die OpenStreetMap-Datenbank, die ist halt das Mehl von einem Kuchen.
Mhm.
Und die OpenStreetMap-Daten, die sind halt so Biomehl, würde ich schon sagen.
Ja.
Natürlich, wenn du jetzt ein Hersteller bist, der bewusst sich entscheidet, Biomehl zu benutzen für seinen Kuchen, wirst du wahrscheinlich jetzt an anderer Stelle nicht anfangen, irgendwelchen Mist in deinen Kuchen reinzupacken.
Ja.
Aber technisch gesehen hindert dich natürlich nichts daran. Du kannst natürlich trotzdem 15 Konservierungsstoffe reinpacken, auch wenn du das gute Biomehl nimmst.
Ja.
Deswegen ist nicht zwangsläufig jede Anwendung, die jetzt OpenStreetMap-Daten nutzt, auch total cool und frei und offen. Aber meistens sind sie es, weil es halt oft von Leuten kommt, die diesen Gedanken haben. Ich persönlich finde einfach die Offenheit und die Datenvielfalt einfach cool, weil ich mir denke, mit so vielen offenen Daten kann man halt die verrücktesten und unvorhergesehensten Dinge machen. Und natürlich ist da immer in gewisser Weise so eine Art andersrum. Es ist natürlich verständlich, warum jetzt eine Firma, die das halt macht, um mehr oder weniger Geld zu verdienen wie Google, sich natürlich entscheiden muss, okay, was unterstützen wir jetzt? Was machen wir und was nicht? Was lohnt sich für uns zu erheben und was nicht? Und das ist auch okay, aber halt natürlich für mich dann doof. Wenn ich halt sage, ich würde total gerne nicht nur angeben können, jetzt zum Beispiel bei Google Maps, da kann ja für einen Ort angegeben sein, hier kommt man mit dem Rollstuhl rein oder nicht.
Mhm.
Aber ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt das genauer angeben möchte, wenn ich jetzt eine viel präzisere Angabe machen möchte, wo man hinkommt und wo nicht, dann geht das bei Google nicht, weil sie halt für sich gesagt haben, bei uns gibt es halt diese Variable, die kann diese Werte annehmen und damit ist Ende. Und das quasi, das bei OpenStreetMap so komplett frei ist und jede Sache, die sich halt irgendwie faktisch überprüfen lässt, eingetragen werden kann, birgt halt unglaubliche Möglichkeiten. Und natürlich andersrum, natürlich kann man auch Google-Kartendaten per API zum Beispiel nutzen, aber das wird dann ab einem gewissen Moment auch teuer. Deswegen ist auch ein Grund, weswegen auch viele, viele Nutzer dort switchen, wie zum Beispiel die Deutsche Post oder DHL, eins von beiden, hat für ihre Sendungsverfolgungssache vor einiger Zeit schon umgeswitcht von Google auf einen OpenStreetMap-Anbieter. Und das haben sie, erzählt man sich, gemacht, weil halt Google bei einer so großen Firma wie DHL, wo halt 150.000 Leute jeden Tag ihr Paket tracken, die hat Google irgendwann gesagt so, hey, das kostet uns ganz schön Geld.
Mhm.
Gebt uns mal Geld. Und ja, das hast du bei OpenStreetMap halt natürlich auch nicht.
Ich frage auch deswegen, weil ja momentan, glaube ich, auch so ein Trend da ist, speziell jetzt USA-Produkte, sage ich mal, zu gucken, gibt es da eine europäische Alternative dazu. Das ganze Ding ist in London ins Leben gerufen worden. Ich gehe mal stark davon aus, dass es bei 10 Millionen NutzerInnen weltweit inzwischen vorhanden ist. Aber falls man mal quasi eine Alternative sucht, kann man auch mal gucken, welcher Anbieter mit OpenStreetMap arbeitet. Ich krieg das S raus, geil. Ich schaff das über den Podcast. Okay. Das heißt, bei dem OpenStreetMap-Zusammentisch hier am Kaffeesatz treffen sich die Personen, die hier in der Community unterwegs sind und Daten sammeln. Ist das so richtig?
Genau, also das ist so die eine Art von Mensch, die herkommt.
Mhm.
Also Leute, die wirklich halt so drinne sind und wir tauschen uns dann aus.
Mhm.
Was wir aber auch schon des Öfteren hatten, waren Leute, die sich quasi von extern dafür interessiert haben.
Mhm.
Zum Beispiel, wir hatten vor einigen Monaten jemanden hier, der meinte, ich mache gerne Orientierungsläufe. Ich organisiere das und ich habe halt gehört, OpenStreetMap ist irgendwie cool und damit kann man was machen. So, was kann man denn da machen? Und dann kommen halt wir, die halt so, das sozusagen diesen Hintergrund verstehen und können halt sagen, hier, pass auf, hier gibt's sowas, so und so kannst du das machen. Und wenn da jetzt zum Beispiel irgendwas falsch ist, das ist jetzt so grundlegend, wie du da das korrigieren könntest, etc. Und so konnten wir ihr da halt ein paar Hilfsmittel an die Hand geben.
Also quasi eine Anleitung zur Nutzung dieser Datenbank.
Genau. Also, oder halt einfach auf Anwendung aufmerksam machen. Da haben wir zum Beispiel gezeigt, Open Orienteering Map ist da halt eine Anwendung, die halt dann dir eine Karte ausgibt, richtig zum Ausdrucken, wo halt diese, das wusste ich auch nicht, da haben wir dann auch gemeinsam, ich habe da auch vieles Neues gelernt, wie wir hier an dem Tisch saßen und dann habe ich gesagt, also, was sind das hier für Symbole, was soll denn das?
Mhm.
Und da hat sie mir dann erzählt, ja, das sind halt so typische Orientierungslaufsymbole, die man so benutzt, das macht voll Sinn, das ist richtig gut. Ich so, ah, Gut, gut, auch wieder was gelernt.
Ah, und so beflügelt sich das gegenseitig. Okay.
Genau.
Ich habe mich schon mal gesehen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber entweder war es Chemnitzer Roland oder der Chemnitzer Geschichtsverein. Ich glaube, da saßen auch mal Leute mit drin, die wahrscheinlich dann speziell Interesse daran hatten, welche historischen Daten man von dort abrufen kann, reingeben oder gegebenenfalls korrigieren oder sowas. Mir ist es bloß aufgefallen, weil ich halt so einen Studieren-Background dazu habe. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine Option gewesen.
Da muss man halt immer gucken. Das ist bei OpenStreetMap eine sehr kontroverse Sache.
Okay.
Also, was aber auch ein Thema hier war beim Stammtisch, worüber wir uns zum Beispiel auch jetzt gestern, also wenn wir hier aufnehmen, wir haben gestern den letzten Stammtisch gehabt, uns drüber unterhalten haben. Eigentlich soll in OpenStreetMap nichts Historisches rein. Weil dieser Grundgedanke ist ja immer noch, jedes Objekt, was da irgendwie drin steht, soll jede Person einfach überprüfen können, ob das Objekt und seine Eigenschaften noch stimmen. Wenn jetzt natürlich irgendein Haus da drin ist, was vor 30 Jahren abgerissen wurde, kann ich jetzt natürlich, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, oder halt, es ist nicht jede Person der Öffentlichkeit in der Lage, mich an den Ort des ehemaligen Hauses zu begeben und zu sagen, ist es korrekt, dass dieses Haus 5 Stockwerke hatte, als es noch existierte? Weil das kann ich ja nicht sehen, wenn ich vor Ort bin.
Richtig.
Deswegen, es gibt durchaus Forks von OpenStreetMap.
Ja.
Es gibt da zum Beispiel die Open Historical Map. Also wenn ich da sage, ein Fork, meine ich wirklich ein Fork von der Datenbank. Ein Fork von dem Server. Also das ist wirklich ein komplett getrennter Server mit anderen Daten, die auch nicht rückkompatibel wären. Das ist die wichtige Unterscheidung, denn ganz oft reden wir, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas nenne wie Open Railway Map, dann meine ich, dass es einfach nur eine Anwendung, die aber trotzdem mit der einen OpenStreetMap-Datenbank arbeitet. Aber wir haben solche Sachen wie Open Historical Map und wir haben zum Beispiel auch Open Fantasy Map.
Jetzt bin ich gespannt, was das ist.
Es gibt tatsächlich auch, also für Leute, die halt sagen, ich finde dieses Mappen und Karten erstellen total cool, aber ich möchte halt mir was ausdenken.
Ja.
Also ich möchte halt einfach ein Fantasieland erschaffen. Und dann kann man quasi, dann gibt es halt da einen eigenen Server, der aber wirklich, also das hat nichts mit dem OpenStreetMap-Projekt zu tun. Das hat einfach nur Leute halt geforkt, weil es ist ja alles Open Source, haben ihren eigenen Server aufgesetzt und haben gesagt, wir mappen hier nicht die reale Welt. Natürlich mussten die dann so, ich habe da mal reingeschaut, die mussten natürlich so Mechanismen finden, um zu sagen, okay, im Gegensatz zur echten Welt ist unsere Fantasiewelt jetzt in Quadranten unterteilt, wo halt ein NutzerInnen sagen kann, das ist jetzt meins und da mappe ich jetzt meine Fantasiewelt. Was natürlich jetzt in OSM nicht so ist, weil wir mappen einfach alle halt die Realität. Da gehört jetzt niemand in irgendein Quadrant oder so. Aber so ist das. Zum Beispiel bei Open Historical Map ist zum Beispiel, obwohl das auch ein Fork ist, hat da die Community gesagt, okay, bei uns kommt nur ein Objekt in die Datenbank, wenn es ein Anfangsdatum und ein optionales Enddatum hat.
Ja.
Weil sonst macht das nicht viel Sinn mit dem Darstellen. Weil natürlich dann ein spezieller Renderer bei Open Historical Map sagt, du hast meinetwegen irgendeinen Slider und kannst dann sagen, von dem Jahr bis dem Jahr. Und dann siehst du quasi alle Objekte, die zu diesem Zeitpunkt existiert haben. Was natürlich nur geht, wenn für jedes Objekt ein Start- und Endzeitpunkt festgelegt ist.
Ja.
Und es ist gerade ein sehr kontroverses Thema, wo ich, habe ich mir ganz schön was eingebrockt, weil wir hatten hier halt auch jemanden aus dem Chemnitzer Geschichtsverein und der ist sehr krass dahinter, die ganzen historischen Eisenbahngleise zu verzeichnen, die es halt in Chemnitz mal gab. Und ich persönlich finde das mega interessant, weil wenn man die so sieht, wird einem so sehr viel klar bezüglich so warum das Layout von Chemnitz so ist, wie es ist.
Ja, warum das Stadtbild anders aussieht und sowas. Ja, genau.
Genau, also wenn zum Beispiel bei der, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, bei der TKI, sagt dir die Firma was?
Nee.
Das ist eine Firma hier in Chemnitz. Oh, kennst du das ITC-Gebäude?
Ja, das kenne ich. Das ist, wenn man die Neferstraße, glaube ich, langfährt, dann kann man das schon so ein bisschen aus der Entfernung sehen.
Das ist ein ganz großes Gebäude,
in so einem Gewerbepark
irgendwo
drin, relativ außerhalb. Ja.
Genau, und in der Nähe von der TKI, das ist Telekabel Internet, die sitzt da. Jedenfalls in der Nähe von dem Firmensitz gibt es so ein ganz seltsam geformtes Stück Land, was so sich an so eine Villa und an ein Fabrikgebäude so anschmiegt. Und dann fragt man sich, warum? Und wenn man dann halt sich die alten Gleise ansieht, dann macht das voll Sinn, weil das war früher da, wo die Gleise lang liefen. Also generell in Chemnitz, ich glaube, das ist aber auch so eine Besonderheit von Chemnitz, wenn du sagst, du bist so historisch gesehen ein bisschen.
Hab zumindest Geschichte studiert.
Okay,
also
sehr
gut. Ich kenn ein paar Sachen. Ich war schon mal im Stadtarchiv und so.
Okay, das heißt, also das ist, glaube ich, in Chemnitz, ist das richtig? Das ist ungewöhnlich krass in Chemnitz oder war das Deutschland als Ganzes, dass so wirklich sehr viel Schiene überall lag, die jetzt nicht mehr liegt, weil sie heute einfach nicht mehr gebraucht wird.
Das lässt sich pauschal natürlich nicht beantworten. Ich sag mal so, aus meinem Wissen würde ich jetzt am ehesten sagen, Chemnitz ist ja ursprünglich auch mal, hieß es, das sächsische Manchester. Das heißt, um 1900 rum hast du ja krasse Industrialisierung und industrielle Güter transportierst du überwiegend über Schiene. So, weil jedes einzelne Auto losschicken ergibt wenig Sinn. Das könnte ein Anzeichen sein, warum die Schienen so weit reichen und manchmal an so seltsame Orte. Warum dort jetzt wiederum Villen stehen, hat gegebenenfalls damit zu tun, dass die Industriellen, denen solche Firmen gehörten, die wollten natürlich gerne aus ihrer Villa raus auf ihre geile Fabrik schauen, weil das ein Statussymbol war. Deswegen hast du zum Beispiel auch an der Dresdner Straße in der Nähe vom Bahnhof tatsächlich vorne ein paar alte Villen stehen. Ja. Also, obwohl das hier das Arbeiterviertel auf dem Sonnenberg war, hast du vorne diese Villen, wo die Leute schön auf den Bahnhof geguckt haben, wie ihre Güter in alle Welt verschifft werden. Und dann natürlich das Ding, was du natürlich in vielen deutschen Orten hast, die sahen bis 1945 alle ungefähr anders aus. Und dann gingen da sehr viele Bomben drauf nieder. Das gibt dir erstmal relativ viel freie Fläche, das Stadtbild neu zu gestalten. Und in Chemnitz kommt erschwerend noch hinzu, dass es ja in der sowjetisch besetzten Zone lag, dass die auch eine gewisse Agenda verfolgt haben mit ihrem Baustil. Das heißt, speziell im Osten Deutschlands hast du dann auch nochmal eine relativ radikale Umgestaltung dieser platt planierten Flächen. Und dann liegt vielleicht irgendwo mal ein Gleis und eine komische Anordnung von Gebäuden, was du heute nicht mehr nachvollziehen kannst, weil sich das Stadtbild einfach um 180 Grad gedreht hat, gefühlt. Das ist so mein Erklärungsansatz.
Ja, klar, also das macht insofern, also kann man da wieder einen schönen Bogen zur OpenStreetMap schlagen, weil halt in OpenStreetMap auch ganz oft dann halt dieses Wikidata-Objekt verlinkt ist. Und wenn ich dann in das Wikidata gucke, dann steht da halt auch sowas wie ehemalige Villa von einem Industriellen. Vieles davon ist ja leider heutzutage verfallen. Und dann, wenn ich dann an so einem verlassenen Gebäude vorbeilaufe, frage ich mich dann auch manchmal so, was ist das? Und dann, ja, finde ich immer schön, wenn bei OpenStreetMap halt das verlinkt ist zu diesem historischen, weil wie gesagt, die historische Information speichern wir nicht in OpenStreetMap, aber halt der Fakt, dass es auf Wikidata ein Objekt gibt, wo dann, was weiß ich, woher die Quellen kommen, dadurch, dass diese Verlinkung besteht, kann das dann trotzdem angezeigt und eingeblendet werden.
Das ist halt das Geile an so einer Datenbank, du kannst halt wirklich jeden Scheiß mit reinpacken, wo du vor uns diese Fantasy-Streetmaps nanntest, war mein erster Gedanke sofort in so eine Richtung Alternate Reality Games, in dem Sinne von, ich weiß nicht, wie das heißt, ich habe irgendein Game mal gezockt, wo du quasi in einer Zombie-verseuchten Welt, also im Videospiel, Computerspiel, in einer Zombie-verseuchten Welt, und das speist sich auch aus Geodaten. Das heißt, ich habe hier Chemnitz gehabt, habe hier unsere Zietenstraße 40 gehabt, habe meine Homebase dorthin gebaut und hatte dann weiter oben den Baumarkt und hatte weiter unten das und konnte mir dort Ressourcen holen und so ein Scheiß. Bei Fantasy-Sachen gänge sowas ja grundsätzlich auch. Das war mein erster Gedanke bei diesen Fantasy-Maps. Und wie du gerade vorhin sagtest, für diese Laufstrecken oder Orientierungsläufe hast du wieder spezielle Symbole. Kenne ich ja gar nicht. Bei historischen Sachen fällt mir was ein, bei abgedrehter, nerdiger Fantasy fällt mir was ein, wie ich es verwenden würde. Laufstreckensymbole wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also von daher ist es wahrscheinlich auch immer ganz gut willkommen, wenn hier Externe reinkommen, die sagen, ich nutze Karten auf die und diese Weise.
Ja.
Im Zweifelsfall, ich gehe mal stark davon aus, dass mittlerweile jedes Gebiet, jedes erdenkliche Gebiet in dieser Datenbank abgedeckt wird, aber im Zweifelsfall kommst du auf eine Idee, Kartendaten zu sammeln, auf die du ja vorher noch gar nicht gekommen bist.
Ja, ne? Exakt. Genau, und darum ist das halt aber auch so gut, dass die Datenbank da so auch, also sowohl von der technischen als auch von der organisatorischen Perspektive her so frei ist, dass sowas einfach geht. Da gibt es tatsächlich auch, ja, echte Beispiele, denn, also ich habe auch, ist vielleicht ein interessanter Übergang. Also ich habe und tue auch Arbeiten, richtig? Also nicht für OpenStreetMap, aber na, wie das halt so ist mit Open Source und offenen Sachen. Man kann durchaus dort arbeiten, auch jetzt, ne, ohne da zu arbeiten, ist vielleicht ist ein bisschen...
Klingt verwirrend. Bist du freier Mitarbeiter, oder was?
Ich versuche jetzt so von diesem Ding runterzukommen. Manche Leute sind sehr verwirrt, wenn zum Beispiel es heißt, wie verdient Firma XY ihr Geld? Die bietet Support für Linux an.
Genau.
So, hä, Moment, aber Linux ist doch kostenlos. Wie kann es denn eine Firma geben, die ihr Geld damit verdient, da Dinge zu tun?
Weil Linux vielleicht auch manchmal ein bisschen kompliziert ist für Leute, die andere Betriebssysteme gewohnt sind, ne?
Genau, und genauso meine ich nur, also obwohl natürlich OpenStreetMap an sich frei ist, gibt es natürlich Firmen, die damit was machen und deswegen auch was gemacht brauchen oder halt Leute brauchen, die da actually Ahnung haben und da was machen. Und da habe ich schon an vielerlei Stellen gearbeitet für und mit OpenStreetMap. Zum Beispiel habe ich für die TU Chemnitz gearbeitet an einem Projekt, da ging es darum, wir haben eine App entwickelt, mit der zu Haltestellen im öffentlichen Nahverkehr sehr spezifische Barrierefreiheitsinformationen erhoben werden können. Mhm. Und da war ein großer Teil meiner Aufgabe, weil also ich konnte die Programmiersprache nicht, in der wir das geschrieben haben, deswegen programmiert habe ich nicht an der App. Aber meine Aufgabe war halt zu gucken, gibt es bereits einen standardisierten Weg, wie wir diesen Umstand XY verzeichnen können? Und wenn nein, entwickel mal einen. Als ein Beispiel, wo ich mich einfuchsen musste, was leider nicht fertig geworden ist innerhalb der Projektlaufzeit. Deswegen, da gibt es noch Arbeit zu tun. Aber Blindenleitstreifen, da gibt es in OpenStreetMap aktuell weit verbreitet, ist einfach nur, dass du sagen kannst, hat die Sache Blindenleitstreifen oder nicht? Ja, nein.
Okay.
Ja. Und was wir in dem Projekt gemerkt haben, ist, wir bräuchten eigentlich eine genauere Art zu verzeichnen, was für ein Blindenleitstreifen das ist. Daraufhin habe ich mich angefangen zu informieren.
Es gibt Unterschiede.
Es gibt Leitstreifen und es gibt Aufmerksamkeitsfelder.
Aha.
Also es gibt zwei Arten von Steinen. Also es gibt die, mit denen die so Streifen sind und die Noppen sind. Und das sind die beiden Arten von Steinen. Und die Noppen werden als Aufmerksamkeitsfeld verwendet. Und die Streifen sind also quasi der Weg, die Wegführung. Und dann kannst du zum Beispiel aber die Streifen in einem sogenannten Grazer T, also wenn du die Streifen entgegen der Laufrichtung plötzlich anordnest, dann heißt das halt wieder was anderes und bedeutet was Bestimmtes. Während wenn ein Streifen in ein Warnfeld übergeht, heißt das das und das, je nachdem, wie der Streifen angeordnet ist. Und da habe ich quasi angefangen, einen Standard zu entwickeln, wie man das verzeichnet. Eine Sache, wo es funktioniert hat, wo wir dann auch eine Standardisierung erreichen konnten, auch innerhalb der Community, waren Busanfahrtshilfen. Das ist vielleicht die nächste Sache, wo ich dir jetzt was Neues erzählen kann.
Ich war jetzt gerade bei den Streifen, also gibt total viel Sinn. Ich wusste es bloß noch nicht, weil ich eben nicht betroffen bin von solchen Sachen. Okay, Busanfahrts, wie war das?
Anfahrtshilfe für Busse heißt das. Also in OpenStreetMap Approach Aid. Da geht es darum, euch wird vielleicht aufgefallen sein, dass an manchen Haltestellen hier auch in Chemnitz der Bordstein von einem neuen Bushaltesteig so gekurvt ist. Das ist so abgewinkelt wie so eine Kurve.
Okay, muss man drauf achten, ja.
Und der Hintergedanke davon ist, dass der Busfahrer kann mehr oder weniger, dadurch, dass das eine Kurve ist und kein harter Bordstein, kann er den Bus quasi richtig reinrammen in diese Kurve und einfach durch Physik gleichen sich ja an irgendeinem Punkt die Kräfte aus und der Bus fährt ganz natürlich so nah wie möglich an den Haltesteig.
Das ergibt auch wieder erschreckend viel Sinn.
Und da habe ich dann aber halt auch erfahren, da gibt es dann quasi verschiedene. Und da bin ich dann wirklich einmal, weil Railbeton sitzt ja hier in Chemnitz. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will rausfinden, was für welche es gibt. Und ich komme jetzt als einfach als Mensch, der jetzt damit beauftragt ist, das mal rauszufinden, komme ich jetzt nicht an irgendwelche Standards ran oder so. Okay, was mache ich? Ich bin zu Railbeton gefahren und habe zu denen gesagt, Freunde, könnt ihr mir mal eure Anfahrtshilfen für Busse zeigen?
Ja.
Ich müsste davon auch mal ein paar Fotos machen, weil am Ende haben wir natürlich halt das Ganze standardisiert. Also ich habe das halt entwickelt, habe das dann in der Community zur Abstimmung gestellt. Das Wichtige ist natürlich, in der OpenStreetMap-Community, es gibt formal gesehen keine Regeln, aber es gibt halt natürlich Dinge, die Community-Konsenses werden, weil es einfach quasi heißt, okay, es gibt technisch gesehen jetzt nicht die Regel, dass man das und das so und so verzeichnet, aber im Interesse der Interoperabilität hat sich die Community darauf geeinigt, dass wir das so und so machen. Und das habe ich der Community vorgestellt, zur Abstimmung gestellt und daraufhin haben wir das in die App eingebaut. Und ja, so hat das dann alles funktioniert. Also ja, ich habe mich sehr viel mit Dingen beschäftigt, die ich sonst niemals wissen würde. Und vielleicht ein besseres, aktuelles Beispiel ist, jetzt gerade aktuell arbeite ich für die Geofabrik. Das ist ein relativ großer Name in der OpenStreetMap-Welt.
Okay.
Wenn man sich zum Beispiel Extrakte runterlädt von der OpenStreetMap-Datenbank, weil die OpenStreetMap-Datenbank an sich, nicht, dass ich Unsinn erzähle, 180 GB komprimiert, das kommt irgendwo hin. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Verarbeitungssachen machen will, zum Beispiel, also ich mache das relativ häufig, und ich will jetzt aber zum Beispiel nur Sachsen betrachten, da bietet die Geofabrik einfach quasi einzelne Dateien an, die nur bestimmte Bereiche enthalten.
Ja.
Und dann kann ich mit denen halt viel einfacher arbeiten, weil Sachsen ist halt 240 Megabyte groß, glaube ich, komprimiert. Und das funktioniert viel besser. Die Geofabrik macht aktuell, doch, das darf ich euch erzählen, das ist öffentlich, macht aktuell für den Nahverkehrsverband Baden-Württemberg, verzeichnen wir für alle Bahnhöfe in Baden-Württemberg alles zur Barrierefreiheit.
Okay.
Das ist unglaublich. Also da sind Leute rumgelaufen, haben 150 Fotos gemacht pro Bahnhof.
Mhm.
Und ich trage dann quasi aus diesen Fotos in der OpenStreetMap-Datenbank alles Mögliche ein. Also wir reden davon, für jede Treppe ist erfasst, ob sie oben und unten Blindenleitstreifen hat. Es ist erfasst, ob sie Blindenleitschrift auf dem Geländer hat. Hat sie links ein Geländer, rechts in der Mitte? Hat der Aufzug, wie breit ist die Tür, aber wie breit ist der Raum von dem Aufzug selber und wie hoch und wie lang? Und der Sinn von all dem ist, das sind alles Pilotprojekte, aber ich hoffe einfach, dass das wird, weil da habe ich richtig Bock drauf. Was vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel für eine Anwendung von OpenStreetMap-Daten ist, die jetzt nicht ist, ich zeige eine Karte an mit irgendwas.
Ja.
Das Ziel der Sache ist, dass du im DB-Navigator irgendwann einfach sagen kannst, ich sitze im Rollstuhl, ich habe ein Fahrrad dabei, ich kann nicht gut zu Fuß gehen, ich kann nicht gut Treppen steigen. Und dann kann der DB-Navigator berechnen, oder halt noch extremer, ich habe einen Rollstuhl, der ist so und so lang, so und so breit, wiegt so und so viel. Und dann kann der DB-Navigator genau berechnen, du kommst hier an, musst hier umsteigen, aber pass auf, ich sehe, das hier sind Treppen und da kommst du nicht hin, aber hier ist ein Aufzug, mit dem kommst du hin, dann brauchst du aber länger. Das heißt, ich weiß, dass du das nicht schaffen wirst, ich gebe dir eine andere Route, die dann aber dafür sorgt, dass du einen späteren Zug nehmen musst. Oder ich sehe hier, fand ich krass, aber gab es wirklich, Bahnhof mit zwei Steigen und an dem einen Steig alles super, Aufzug, auf dem anderen Bahnsteig, obwohl das ein Bahnsteig auf einer Brücke ist, die über einer Straße liegt, der andere Bahnsteig, kein Aufzug, keine Rampe.
Gar nichts.
Das heißt, du solltest mit dem Rollstuhl nicht auf diesem Steig ankommen, weil sonst kommst du nicht runter. Und sowas kann der DB-Navigator dann aber beachten. Oder zum Beispiel, wenn du einen Kinderwagen hast, ist es auch für jede Treppe jetzt verzeichnet, ob sie eine Rampe für Rollstühle hat, eine Rampe für Fahrräder etc. Und wenn du all diese Daten hast, kannst du extrem genau und detailliert berechnen, schafft das die Person und wie und wo muss ich sie langführen?
Das ist ein cooles Projekt. Das ist ultra nützlich, weil wer mal mit der Bahn fährt, der kriegt natürlich, okay, du hast 5 Minuten Umstiegszeit. Das mag alles gehen, es sei denn, du kommst eben, das ist ja ein fatales Beispiel, wenn du auf dieser Brücke rauskommst und sitzt dort fest, weil du eine fucking Gehbehinderung hast. Wie scheiße ist das denn?
Genau, ja, okay. Das wäre aber halt gut, weil quasi dann halt der Navigationsgraph, der Algorithmus direkt sehen kann, aus meiner Sicht ist hier eine Sackgasse.
Ja.
Also schick mich vielleicht mit der Bahn eine Station weiter und ich steige um in den Zug in die andere Richtung, damit ich dort ankomme, wo ich mit dem Aufzug fahren kann.
Genau.
Und das sind solche unglaublichen Sachen, die halt gehen, wenn man richtig viele krass detaillierte Infos hat, was ich richtig faszinierend finde.
Da haben wir schon ein paar Anwendungsbeispiele, die ich auch so nicht vermutet hätte, aber natürlich, das ist so dieser Abend, wo ich sage, das ergibt ja alles total viel Sinn. Ja. Ich wusste es bloß bisher nicht. Wenn ihr euch dann mal, also gesetzt dem Falle, ihr trefft euch beim OpenStreetMap Zusammentisch und es sind nur die MapperInnen dabei. Aber was gibt's denn eigentlich noch zu reden? Weil für mich klingt das so, als ob das so ein wunderbares Solo-Projekt ist, wo ich loslaufe, mir den Kram vor Ort angucke, in die Datenbank einpflege und happy bin. Ich brauche ja eigentlich keine anderen Menschen dazu. Was gibt's denn da so für typische Themen?
Okay, jetzt bei den Themen, die mir einfallen, die wir jetzt vor kurzem hatten, weiß nicht, ob das gute Beispiele sind, musst du mir dann erzählen.
Ja.
Also zum einen, ich hatte ja angefangen, jetzt zu erzählen von der Open Historical Map und den Eisenbahnern.
Mhm.
Da gibt es halt diese Kontroverse, dass es halt immer so eine Art Konsens gab, dass für die Eisenbahner dieses mit dem, es darf nicht drinne stehen, wenn es nicht existiert, nicht gilt.
Mhm.
Dass quasi die Eisenbahner, weil die halt, historisch gewachsene Sonderstellung hatten, dass das okay ist, wenn auch wirklich abgebaute Eisenbahnstrecken, von denen nichts mehr da ist, verzeichnet werden dürfen.
Mhm.
Und da wendet sich das Blatt in der Community gerade so ein bisschen. Und da gibt es zum Beispiel halt Leute, die sagen, das soll raus, und Leute, die sagen, das ist aber doof. Und da habe ich jetzt vor kurzem versucht, irgendwie in der Community Einigung vielleicht anzustoßen. Und es wird jetzt gerade quasi vorbereitet, dass die Open Historical Map einen wirklich großen Import von alten Gleisen bekommen kann aus OpenStreetMap, damit wir sie dann rausnehmen können. Und zum Beispiel etwas, worüber wir gesprochen haben, war, wenn natürlich die Gleise jetzt schon gelöscht werden, dann kann man sie natürlich nicht mehr übertragen. Das heißt, da kam dann halt der eine Eisenbahnmensch zu mir und sagte, hier Wieland, guck mal, weil ich die ganzen historischen Gleise kenne, fällt mir auf, wenn die fehlen. Guck mal hier, kannst du mir da helfen? Können wir das irgendwie rückgängig machen? Und da haben wir das dann halt zum Beispiel gemacht. Und ein anderes Thema, was jetzt sehr aktuell war, wo man auch wieder diese unglaubliche Datenfülle, Vielfalt sieht, eine Dame vom VMS, war hier. Mhm. Die, also das ist dort die OpenStreetMap beauftragt. Deswegen kategorisiere ich das mal als OpenStreetMap interns, die OpenStreetMap Beauftragte vom VMS.
Ja.
Und die ist mit uns in regen Austausch, weil sie jetzt auch, sag ich mal, das ist für sie auch jetzt relativ neu oder halt ungewohnt, deswegen sie da immer noch viele Fragen hat und immer unsicher ist, vielleicht irgendwas kaputt zu machen oder so. Mhm. Vor allem, wenn es um die sogenannten Relationen geht. Ist vielleicht auch noch was, worüber wir reden müssen. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Hatte ich aber erwartet.
Ja.
Deswegen, ist in Ordnung. Ich sollte das vielleicht euch kurz erklären. Mhm. Es ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich es einmal vor Augen führt. Die OpenStreetMap-Datenbank ist am Ende einfach eine Sammlung von Objekten. Ein Objekt kann eins von drei Typen haben. Es gibt die Nodes, also die sogenannten Knoten, also auf Deutsch ein Punkt.
Mhm.
Ein Punkt hat Koordinaten und optional halt eine Liste von diesen sogenannten Tags, was einfach nur Key-Value-Paare sind. Okay, Moment, Entschuldigung, vielleicht, ich bin es gewohnt, in einem Technik-Podcast zu sprechen, also für Menschen, die jetzt damit nichts anzufangen wissen, es ist, man kann sich, also diese Datenstruktur heißt Dictionary tatsächlich in vielen Programmiersprachen, was gut ist, denn man kann es sich vielleicht wie ein, nicht wie ein Duden, sondern vielleicht wie ein Wörterbuch vorstellen. Du hast halt das Wort, den Begriff und jedem Begriff ist eine Definition zugeordnet.
Mhm.
Und genauso ordnest du in einem Dictionary jedem Schlüssel einen Wert zu. Wie zum Beispiel jetzt zu sagen, taktiles Pflaster ist der Schlüssel und der Wert ist ja, als Beispiel.
Okay, so ein Knoten könnte man sich aber auch übersetzen in, hier sind die Daten, an der Position steht das Ding. Das ist ein Verkehrszeichen, das beleuchtet ist, ein Verkehrszeichen, das mit den drei Farben beleuchtet ist, ein Verkehrszeichen, das mit Strom versorgt wird und daraus ergibt sich dann irgendwann, nachdem du 3, 4, 5 von diesen Tags gelesen hast, ach, das ist eine Ampel.
Sozusagen, ja.
Okay, ich versuche es ein bisschen zu versimpeln.
Genau, ja. Also das sind diese Tags, die halt in Kombination dann etwas aussagen über das Objekt. Und das Objekt, also der Punkt, hat natürlich seine Koordinaten und dann halt seine Tags. Das ist so die simpelste Datenart. Und dann gibt es den Weg, den Way, das ist eine Linie.
Mhm.
Und eine Linie ist einfach eine Liste von Punkten. Das heißt, du definierst die Linie jetzt nicht darüber, wo sie an sich lang geht, sondern du sagst, es gibt meinetwegen zum Beispiel jetzt die Ampel und den Zebrastreifen. Und die Ampel und der Zebrastreifen zusammen, die Strecke zwischen ihnen ist die Straße XY.
Ja.
So, und der Weg kann auch wieder diese Eigenschaften haben. Und das ist das Grundlegendste. Und dann gibt es aber noch, und das ist das, wo viele Leute Startschwierigkeiten haben, die sogenannten Relationen. Eine Relation ist, ich beschreibe es immer gerne als Objekt, was nicht selbst besteht, sondern nur durch andere Objekte Körperlichkeit bekommt. Also das konkrete Beispiel, worüber wir auch geredet haben, ist zum Beispiel die Linienführung eines Busses. So, also wo der Bus langfährt, ist ja schon etwas, was mit Geodaten zu tun hat. Das ist ja, sind ja Orte, Positionen. Nur ist ja, gibt es ja kein einzelnes Objekt, auf was du zeigen kannst und sagen kannst, dieses Objekt ist die Route des Busses.
Ja.
Wie du auf ein Gebäude zeigen kannst, sagen kannst, das ist das Gebäude. Und das heißt, eine Relation ist ein Objekt, was halt aus anderen Objekten besteht. Zum Beispiel haben wir dann die Relation Route des Busses 82a und die hat dann Mitglieder, zum Beispiel diese Straße, diese Straße, diese Straße, diese Straße. Und all diese Objekte bilden dieses Meta-Objekt Route des Busses 82a.
Aber es ergibt ja dahingehend, glaube ich, Sinn, weil wenn du feste Punkte hast, also die Nodes, und eine Anreihung von festen Punkten, also die Ways hast, dann sind das ja diese Sachen, wo du jederzeit hingehen kannst und überprüfen. Und das ist ja der Grundgedanke von OpenStreetMap. Die Route des Busses kann sich ja im Verlauf der Zeit ändern und du kannst nicht jederzeit 24/7 hingehen und das kontrollieren. Wenn nachts ist, dann fährt ein Nachtbus, der fährt vielleicht eine andere Strecke lang. Na, du kannst es natürlich gerade jetzt von mir aus im Jahr 2025 kontrollieren, weil du weißt, okay, der Bus fährt dort lang oder fährst die Runden mit. Aber das kann in 7 Jahren anders aussehen, oder?
Das ist korrekt,
ja.
Und war auch das, worüber wir gesprochen haben, ist aber jetzt nicht eine inhärente Eigenschaft von einer Relation, sondern da geht es darum, du kannst nicht auf eine Sache zeigen, die diesen Umstand beschreibt, sondern mehrere Dinge in der echten Welt hängen zusammen und bilden deshalb eine Relation. Ein Beispiel ist zum Beispiel eine Abbiegebeschränkung. Du kannst nicht auf ein Ding zeigen und sagen, das ist das nur Rechtsabbiegengebot, sondern du kannst sagen, von dieser Straße zu dieser Straße, die beide gemeinsam bilden das Objekt, ich darf nicht von dieser Straße in diese Straße fahren.
Okay, das könnte dann irgendwann mal für eigenständige Navigation ganz nützlich sein, ne?
Genau, also das ist halt auch was dafür ganz wichtig ist.
Ja.
Worüber wir gesprochen haben mit der Dame vom VMS war, es passiert demnächst eine Baustelle in Chemnitz und da ändert sich die Routenführung des Busses. Und sie hat dann gesagt, hey, mit den Relationen, das habe ich noch nicht so ganz, ich habe da ein bisschen Angst, dass ich da was kaputt mache. Könnt ihr mir das zeigen? Und dann haben wir ihr ein spezialisiertes Tool für das Editieren von Routenrelationen gezeigt und haben das alles vorbereitet. Also da das, wie gesagt, alles nur Daten sind, am Ende ist es XML, kannst du so eine Änderung in OpenStreetMap auch vorbereiten und dir dann als Datei runterladen. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir wissen immer nur und verzeichnen auch in OpenStreetMap immer nur, wie es jetzt ist. Weil wie der Bus jetzt fährt, kann ich im Zweifelsfall überprüfen, wenn ich das möchte, indem ich mich in den Bus setze, wie der Bus eigentlich fahren müsste und was jetzt die richtige Route ist und was eine abgeänderte ist, kannst du nicht erfassen realistisch. Weil manchmal sind Baustellen so lang, dass auch die CVAG intern sagt, wir haben die Route geändert. Das ist jetzt nicht eine Baustellenumleitung. Wir ändern jetzt für 2 Jahre die Route und dann ändern wir sie zurück. Das heißt, uns interessiert nicht, ist das jetzt gerade eine Umleitung oder nicht? Der Bus fährt faktisch so aktuell. Genau, und wir haben ihr halt gezeigt, wie man das ändert, haben diese Änderungsdateien vorbereitet, sodass wir die dann, wenn es so ist, also ich lade die dann an dem Tag hoch, an dem das beginnt, und dann ist die Route halt wieder richtig und kann ja berücksichtigt werden von Programmen.
Aber nochmal zwischengefragt, nicht, dass ich das falsch verstehe, weil du ja sagtest, du arbeitest teilweise ja auch in dem Zusammenhang. Der OpenStreetMap-Zusammentisch ist eine Sammlung von Leuten, die sich für das Ganze interessieren, und man kann bestimmt auch mit einer gewissen Frage hinkommen, die dann in den Leuten interessant ist. Es ist aber keine Service-Dienstleistung, wo man einmal im Monat komme ich und ihr löst mein Problem, ne? Sondern das ist einfach bloß, okay, wenn wir begeistert genug sind, können wir dir 2, 3 Tipps geben. Gegebenenfalls, wenn wir ganz viel Zeit und Bock haben, bereiten wir dir auch mal eine Datei oder irgendwas vor. Aber
genau.
Es ist erstmal eine Sammlung von Leuten, die sich für das Hobby, das klingt jetzt eigentlich schon gar nicht mehr nach einem Hobby fast schon, und teilweise ist es das ja nicht, aber sag mal, die sich dafür interessieren und sich zusammensetzen. Dafür.
Ja, klar.
Genau. Ja.
Also das, ja, selbstverständlich.
Kurz mal zwischen Disclaimer. Nicht, dass jetzt alle sagen, yo, ich entwickle hier eigenständige Audionavigation, ich komme dem einen Mittwoch und die Jungs machen das für mich.
Ja, also ich meine, wir sind natürlich begeistert, und insbesondere, wenn es halt, also die Leute, die uns irgendwas fragen, sind ganz, ganz oft natürlich Leute, die selber irgendwie ehrenamtliches Engagement leisten.
Ja, ja.
Weil, also wenn du irgendeine Firma bist mit ganz, ganz viel Geld, dann gehst du natürlich zu keinem OpenStreetMap-Zusammentisch, sondern dann bezahlst du halt irgendwie zum Beispiel die Geofabrik, die dann Leute dafür bezahlt, wirklich Ahnung zu haben, und also, wie gesagt, und
wo auch eine Garantie dran hängt, vor allem.
Wo auch eine Garantie dran hängt, also wir haben da auch Prüfmechanismen, und mein Chef nimmt das alles nochmal ab, damit das wirklich auch richtig ist, aber wir finden ja, als Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, finden das natürlich auch cool, wenn wir anderen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren, helfen.
Ja, voll.
Also natürlich, also wenn, es ist jetzt noch nicht passiert, aber wenn jetzt natürlich jemand kommt und sagt, hier, ich brauche bitte die nächste coole App, mit der ich Millionen scheffle, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt nicht so Bock, da einfach for free beim Zusammentisch irgendwas zu machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal noch ein Beispiel nenne, was zusammenhängt, da war jemand nicht beim OpenStreetMap-Zusammentisch, aber es hat sich daraus ergeben, denn du weißt ja bestimmt, also weißt du, aber ihr wisst es nicht, deswegen, letztes Jahr war ja ein Herr von der Freien Presse auch beim OpenStreetMap-Zusammentisch, hat uns interviewt, hat einen Artikel geschrieben in der Freien Presse, dann ist der MDR auf diesen Artikel aufmerksam geworden und hat dann mich und noch jemanden hier vom Zusammentisch mal interviewt und gefilmt, und das haben dann Leute vom Bücherhelden e.V. Chemnitz gesehen, und die haben dann auch angefragt und gesagt, hey, wir hätten da so eine Idee, aber wissen nicht wie, kannst du uns helfen? Und das fand ich einfach geil. Also das habe ich dann gesagt, komm, okay Leute, ich gehe da mal hin, treffe mich mit denen, mal gucken, ob man da helfen kann. Und die hatten nämlich eine super coole Idee, die meinten, das sind halt die, die so quasi so ein bisschen die Hüter der öffentlichen Bücherschränke hier in Chemnitz sind. Und die haben gesagt, wir würden gerne irgendwie eine Karte machen, wo die alle drauf sind, aber wissen nicht wie. Und dann habe ich gesagt, okay Leute, passt auf, ich bereite euch da mal so eine Datei vor und erkläre euch, wie ihr das machen könnt. Und das war halt auch so ein Projekt, aber ja, das, weil es halt ehrenamtliche Sachen waren, fand ich das halt cool und habe halt gesagt, ja komm, das mache ich. Ja, deswegen, alle, die uns bisher irgendwas gefragt haben, waren halt Leute aus dem sozial engagierten Bereich. Deswegen ist das was anderes, ja.
Für mich wäre noch interessant auf alle Fälle, ob es so Wünsche, Ideen, irgendwas gibt, wo du den Leuten so einen Zuruf geben möchtest in der Richtung wie, mach da mal mit. Also natürlich, das sind jetzt erstmal basically die, das schon machen, die es interessiert sind. Bei vielen Zusammentischen, die ich ja aus dem Kaffeesatz kenne, ist der Grundgedanke aber immer, okay, wenn jemand Neues reinkommt, dann können wir denen quasi ein bisschen zeigen grundsätzlich, wie es geht. Wir wollen ja immer gerne mehr Leute haben, die dieses Interesse teilen. Hast du da irgendwelche Wünsche, Ideen, Zurufe, wo du sagst, mit dem und dem Mindset kommt gerne mal vorbei und guckt es euch an?
Puh, also ich würde sagen, jeder Mensch, der, das ist immer sehr schwierig. Mhm. Wenn Leute halt zum Zusammentisch kommen, haben sie meistens schon ein bisschen Wissen.
Ja.
Weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, bis auf einige spezifische Fälle, dass jetzt jemand ohne jetzt eine konkrete Projektidee plötzlich sagen würde, ey, OpenStreetMap, auf geht's. Was ich aber sagen kann als Appell ist zum Beispiel Leute, die zum Beispiel viel Fahrrad fahren, also alles, was so ein bisschen Outdoor-Aktivitäten sind, da ist es ziemlich cool, dass ich zum Beispiel auch einfach Freunden von mir, die sehr viel immer unterwegs sind mit dem Fahrrad, den habe ich einfach so ganz basically ein bisschen erklärt, also habe gesagt, so, guck mal hier gibt es Anwendungen, die auf OpenStreetMap basieren, die sind sehr cool, weil die halt sehr viel wissen über die Straße und deswegen richtig krass navigieren können. Und dann habe ich gesagt, pass auf, und wenn hier irgendwas falsch ist, dann pass auf, hier, das sind so ein paar einfache Sachen, wie du das korrigieren kannst und dann ist ja direkt cool, weil wenn du da irgendeinen Fehler siehst und denkst, hey, der führt mich hier lang, aber das ist überhaupt nicht richtig, dann machst du einfach das und das und dann ist es korrigiert. Und wenn du irgendwas Komplizierteres hast, dann schickst du es mir.
Das heißt also auch so Leute, die so einen Grundgedanken haben wie, ich würde gern die Welt zu einem besseren Ort machen, klingt jetzt sehr theatralisch, aber
ja,
halt so diese freien Daten,
ja,
unterstützen, und das geht ja scheinbar auch, indem man einfach ein bisschen irgendwo rumkommt, ne?
Ja.
Und einfach mal guckt, ist diese Abbiegung noch dort, ist das noch dort, und also statt halt jetzt, sag ich mal, wir wollen jetzt nicht nur gegen Google oder so bashen, um Gottes Willen, aber statt Google Maps vielleicht mal eine andere Anwendung laufen lassen, mhm, oder parallel laufen lassen,
ja,
und gucken, ist es noch aktuell. Solche Sachen gehen ja dann wahrscheinlich grundsätzlich auch, mal sich hier erklären, wie das geht, oder?
Genau, also ja, wenn, also sehr gerne, also wenn jemand, ja, ich kann es mir schwer vorstellen, aber wenn jemand, ohne jetzt schon mal andere Erfahrungen damit gemacht zu haben, oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand das nutzt, und sich immer denkt, oh, was ist denn, ich habe gehört, da steckt irgendwas dahinter, was ist denn das eigentlich, wie geht denn das? Haben wir zum Beispiel auf den Linux-Tagen viel.
Mhm.
Wir haben da auch immer einen Stand und dann kommen ganz oft Leute zu uns und sagen, ja, ich benutze das, ich weiß, dass es halt freie Daten sind und dass das alles ehrenamtlich ist, aber ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie genau das läuft. So, wie kann ich anfangen mitzumachen, wenn ich mal Zeit habe? Also solche Leute, die zum Beispiel, ja, wie erkläre ich euch das? Also wenn ihr irgendeine App aufmacht und ihr seht, irgendeine Karte, die nicht Google Maps oder Apple Maps ist,
mhm,
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die auf OpenStreetMap-Daten basiert. Also zum Beispiel ganz oft, was ihr in größeren Anwendungen sehen werdet, ist Mapbox. Das ist halt eine Firma, die mit OpenStreetMap arbeitet. Natürlich auch wieder, das ist eine Firma, damit die Leute, die da was einkaufen, ein bisschen Garantie haben. Mapbox da einen gewissen Support garantiert. Aber am Ende, Mapbox benutzt auch nur einfach dann die OpenStreetMap-Datenbank. Das heißt, wenn ihr irgendeine App aufmacht und ihr seht eine Karte in der App, die nicht Google ist oder Apple Maps,
ja,
dann könnt ihr euch relativ sicher sein, hey, das, was da gerade ist, ist nur dank der OpenStreetMap-Community.
Mhm.
Und wenn ihr euch dann denkt, okay, na, könnte ich ja mal, würde ich prinzipiell ein, zwei Sachen auch beitragen, aber wie geht denn das? Dann kommt gerne her und wir erklären euch alles, was ihr wissen wollt.
Das sind wir wieder zurück bei diesem Wikipedia-Vergleich im Sinne von, ich würde gerne an einem Wikipedia-Artikel was korrigieren, aber weiß nicht, wie es geht, so in der Richtung.
Hm.
Ne? Okay, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Okay, wir sind mal so durch. Wir haben erklärt, was OpenStreetMap ist, haben gelernt, dass es kein Plural ist, sondern dass es halt eine naja, mein Gott.
Ich werde komplett ich korrigiere Leute so ungern deswegen.
Nee, passt doch. Du, ich sitze gerne hier und lass mich korrigieren. Hab da nie Stress damit, weil ich lerne ja immer was dazu. Dass es basically erstmal eine Datenbank ist, aus der sich verschiedene und teilweise echt krass geile Anwendungen generieren lassen, die gegebenenfalls allen Menschen was nützen. So, und einmal im Monat trefft ihr euch hier, und wer sich dafür interessiert, hat vielleicht jetzt über den Verlauf des Gesprächs bis hierhin schon mal gelernt, das klang am Anfang alles wahnsinnig technisch, mit GPS, GPX, mit den Nodes, mit den Ways und was weiß ich, aber es ist gar nicht so ein krasses Hexenwerk, weil wenn man es einmal erklärt gekriegt hat, wie wir das hier machen, dann ist es für mich ganz durchsehbar, finde ich. Und wer dann noch ein bisschen Bock auf Datenbank hat oder das kennenlernen möchte, ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Haben wir noch irgendwas krass Essentielles speziell zu OpenStreetMap vergessen? Ich habe noch so zwei, drei andere Sachen, die ich dich fragen möchte. Aber gibt es noch irgendwie, haben wir in dem Bereich noch irgendwas, wo wir sagen, das muss noch mit rein?
Durchaus. Ich hatte noch ein, zwei Punkte, über die ich gerne reden möchte.
Gerne.
Weil ich würde natürlich auch gerne, ich habe jetzt natürlich sehr viel geredet von irgendwie Tools, die sehr abstrakt sind.
Mhm.
Und natürlich halt Tools, mit denen man an OpenStreetMap irgendwas macht.
Mhm.
Aber ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine Idee, wenn ich den Leuten, die zuhöre, auch mal erzähle, so was ist wirklich, was gibt's an Anwendungen, wo man als nicht technischer Mensch hingehen und was davon haben kann.
Ja.
Genau. Also, wenn ihr einfach mal eine Kartenanwendung sucht, also wirklich einfach nur quasi sowas wie Google Maps. aber halt auf OpenStreetMap basierend. Dann gibt es da verschiedene Sachen, die ich euch empfehlen kann. Zum einen, also es gibt die sogenannte die App OSM End, also wie OSM Android. Die ist mega geil, die ist aber auch groß und kompliziert. Also das ist vielleicht nicht die App, mit der ich anfangen würde, weil die muss man schon so ein bisschen einrichten. Dafür kann die aber auch alles und hat Plugins und du kannst dir Wikipedia-Artikel von den Sachen, die du suchst, anzeigen lassen und wirklich alles. Dann gibt es aber auch noch zum Beispiel was etwas Leichteres. OSM-App, also OSM-App. Das gibt es als, das ist einfach eine Webseite, die aber halt eine Web-App ist. Das ist, denke ich, was Gutes, wenn man einfach mal so ein Gefühl bekommen möchte. Und Organic Maps ist eine Android-App, die sehr darauf ausgelegt ist, lightweight zu sein und halt so eine Google Maps-eske Erfahrung zu bieten. Also ich suche was, ich sehe was, ich lasse mich wohin navigieren, zack, fertig. Das sind so einfach so grundlegende, ich habe eine Karten-App aus OpenStreetMap gemacht, was ja so die Spitze des Eisbergs ist. Dann, ich habe ein bisschen rumgefragt auf meinem letzten Stammtisch, was würden die Leute sagen, was so interessante Anwendungen sind, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich sind. Die Wheel Map ist eine Anwendung, wo auf der Karte einfach diese Rollstuhlzugänglichkeit besonders hervorgehoben wird. Das heißt, da wird halt angezeigt, direkt mit so einem Punkt, Rollstuhl zugänglich, ja, nur so ungefähr und nein, mit Symbolen für, ob die Toilette Rollstuhl zugänglich ist und alles solche Späße. Was nicht ich viel brauche, aber was halt viel in der Community sehr hoch hypen, ist die sogenannte Babykarte. Wurde mir gesagt, klingt jetzt erstmal seltsam. Die Babykarte ist einfach eine Karte speziell für Erwachsene mit Kindern oder Babys. Da haben wir richtig krasse Sachen. Das habe ich sogar erst gestern herausgefunden. Die Babykarte zeigt natürlich an Restaurants, in denen es Wickeltische gibt, etc. Aber auch Spielplätze und auf den Spielplätzen, wenn verzeichnet, sogar die Spielplatzgeräte.
Das ist geil. Das ist jobtechnisch habe ich häufiger mal das, dass ich mit Kindern unterwegs bin und so Spielplätze in Chemnitz erkunde. Wenn ich mir das übers normale Google Maps zum Beispiel aufrufe, dann habe ich zwar ab und zu mal Fotos, wenn das gnädigerweise Leute vor Ort mal gemacht haben, aber da sehe ich ja auch nicht alles. Das ist ganz cool. Spielplätze, Wickeltische. Wer sich übrigens hier bei der visuellen Variante wundert, was ich mache, ich schreibe mal die ganzen Kram mit auf. Ihr findet das in den Metadaten von der Podcast-Beschreibung. Packe ich das alles nochmal rein. Ihr könnt mitschreiben als Zusatzchallenge, aber ich mache das mal nebenher einfach mit. Genau.
Und wenn wir dann noch ein bisschen spezieller werden, habe ich noch Transitions rausgeholt, rausgesucht, also Transitus. Das ist eine Anwendung, die quasi Navigation speziell mit dem ÖPNV macht. Was ich da sehr, sehr cool finde, weil das machen auch andere Anwendungen. Du kannst dir in dieser Anwendung eine Karte einblenden lassen, wo du die Busse und Bahnen jetzt nicht live und nicht in Echtzeit, aber quasi, du kannst sie quasi fahren sehen, laut Fahrplan. Du siehst die Daten jetzt nicht live, aber du hast dann halt aus der Kombination von den Echtzeitdaten, von zum Beispiel vom VMS, aber da steht ja zum Beispiel nur drin, ja okay, der ist um die Uhrzeit an der Haltestelle und um die Uhrzeit an der Haltestelle.
Der Weg dazwischen, den siehst du ja erstmal nicht.
Den gibt es ja nicht in den Daten.
Ja.
Da bei OpenStreetMap wir aber diese Routenrelation haben.
Ah, jetzt kommt die zum Tragen. Okay.
Genau, wo halt genau drin steht, was ist denn der Weg, den der Bus nehmen wird von A nach B, kannst du auf dieser Karte, das ist halt ein kleines Gimmick, aber ich fand's cool, wirklich die Busse halt fahren sehen, wenn sie fahren, wie der Fahrplan es sagt.
Das ist ein bisschen wirklich wie die Wettervorhersage. Ne? Die letzten 30 Busse kamen dort in die Zeit an, also ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass der sich jetzt gerade dort befindet. Ne?
Genau, also wenn zum Beispiel jetzt gesagt ist, okay, um 13 Uhr 58 ist der an der Haltestelle und um 14 Uhr 1 soll er an der Haltestelle sein, dann ist er jetzt wahrscheinlich, wenn man den Weg betrachtet, hier. Und dann kannst du dem halt so zusehen beim Fahren. Ist eine kleine, schöne Spielerei. Und zum Beispiel wirklich für sehr, da sind wir bei der Outdoor-Hobbys, openclimbing.org, eine Karte mit speziell für Kletterleute. Dann wollte ich noch auf was eingehen. Ich finde interessant, dass, also wenn ich Workshops halte, also ich war letztens auf einer Konferenz in, wo war ich? Passau. Und da habe ich einen Workshop gehalten, auch über OpenStreetMap, also speziell OpenStreetMap für Leute, die sich in der studentischen Selbstverwaltung organisieren. Und immer wenn ich so Workshops halte, kommen eine Reihe kritischer Fragen, die bisher noch nicht gekommen sind von dir. Das fand ich interessant. Ich weiß nicht, ob die noch kommen, so, aber
ja. Ich bin auf Kuschelkurs, ehrlich gesagt, aber ich bin auch im Thema nicht so drin.
Okay, also natürlich eine, also deswegen, aber ich würde sie trotzdem gerne adressieren, weil ich denke, dass vielleicht auch viele Leute, die zuhören, sich das fragen.
Ja, klar.
Also die erste Frage, die immer gestellt wird, ist so, okay, kann da nicht jeder eintragen, was er will? Ist das nicht so? Es ist das Wikipedia-Argument.
Stalins Badezimmer, kennst du das, die Nummer?
Nee, das kenn ich nicht.
Es hat mal jemand in Wikipedia einen Artikel angelegt, überlegt, der besagt, dass eine bestimmte Straße in Berlin, da ist irgend so ein 2-3 Hochhäuser, die quasi an der Außenseite gefliest sind. Der hat dann einen Wikipedia-Artikel angelegt, in dem stand, dass diese Straße quasi intern für die BerlinerInnen als Stalins Badezimmer bezeichnet wurde und hat das alles so ein bisschen durchgefaked. Und das blieb auch eine ganze Weile bestehen, bis die Moderatoren irgendwann mal durch lokale Anwohner oder so gemerkt haben, wir haben noch nie von diesem Begriff gehört, das stimmt alles nicht. Hm. Das meinst du, ne? Also jeder genau. kann alles eigentlich reinschreiben, genau. wie wird der Spaß eigentlich kontrolliert?
Genau, also
Mensch, wäre das eine gute Frage gewesen.
Ja, genau, also es gibt Moderatoren, gibt es nicht bei OpenStreetMap, da unterscheidet sich das von diesem Wikipedia-Ansatz. Es gibt Admins, die halt sozusagen auch, wie soll ich sagen, Überschreibzugriff auf die Datenbank haben. Also normalerweise ist das alles, ähnlich wie Wikipedia, sehr mit so Diffs geregelt. Das heißt, auch eine Sache, die gelöscht ist, ist nie wirklich weg, sondern es ist quasi eine neue Version des Objektes erstellt worden und in dieser Version ist das Objekt leer sozusagen, dann ist das Objekt gelöscht. Aber es ist, die Information ist nie unwiederbringlich verloren. Ja. Und die Admins können das ändern, wenn jetzt wirklich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Leute gedoxt werden oder so, würde es ja immer noch im Verlauf stehen. Die können den Verlauf schwärzen, das können sie machen, aber ansonsten ist extrem viel in OpenStreetMap einfach QA, mit QA-Tools, also Qualitätssicherung.
Ja.
Und unglaublich viele Leute haben unglaublich viele Anwendungen geschrieben, die halt die OpenStreetMap-Datenbank überwachen, sich angucken, die Änderungen angucken und quasi relativ schnell merken, wenn irgendwas seltsam ist.
So eine Art Automoderator dann letztlich, ne?
Genau, aber halt sozusagen, dass
der erstmal Alarm schlägt.
Dass Alarm schlägt, genau. Ja. Und da bin ich richtig begeistert. Also ich habe mal ein Programm geschrieben, also ich habe mal eine Anwendung geschrieben, einen Editor, der speziell dafür da war, Speisekarten zu Restaurants rauszusuchen und bei OpenStreetMap einzutragen. Und ich habe nicht gut programmiert und in gewissen Umständen hat mein Programm eine Datenbanktransaktion aufgemacht und wieder zugemacht, ohne was zu ändern. Hat aber gesagt, ich habe die Speisekarte eingefügt. Und dann bekomme ich 30 Minuten später eine Nachricht. Also wie dann? Ich glaube, irgendwie ist hier, irgendwas ist ja kaputt. Du hast nichts gemacht an dem Objekt. So, und dann habe ich gesagt, so, ganz kurz, wie hast du das gemerkt? Ich habe literally nichts geändert. Was hast du für ein krasses Programm, dass es das gemerkt hat? Ja. Das war richtig krass. Also da sind Leute richtig hinterher und haben zum Beispiel auch so Tools wie nach dem Motto, was weiß ich, die haben halt Startpunkt und Endpunkt und lassen die Route berechnen und wenn sich diese Route schlagartig krass ändert, dann ist wahrscheinlich irgendwas kaputt gegangen irgendwo und wird Alarm geschlagen. So, das ist so das, weswegen, ja, es wie bei Wikipedia über den Daumen gepeilt funktioniert ist. Natürlich kommt es vor, dass irgendwie jahrelang irgendwas Falsches drin steht, einfach wenn es halt in einem Gebiet ist, wo halt es offensichtlich niemand gemerkt hat. Es hat auch jetzt niemand offensichtlich versucht, was weiß ich, auf der Straße langzufahren, die es nicht mehr gibt, weil sonst hätte derjenige mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen Fehler gemeldet oder irgendwas gemacht. Aber über den Daumen gepeilt funktioniert es schon. Mhm. So, eine zweite kritische Sache, die ich vor allem halt jetzt so in meiner Bubble ganz oft gefragt werde, oder das ist das Argument mit das Dual-Use, das Daten-Dual-Use-Argument, würde ich es jetzt mal nennen. Und da habe ich nämlich, das gehört zu den Anwendungen, weil da wollte ich jetzt ein Beispiel finden. Und zwar, also insbesondere Frauen bringen mir gegenüber oft so diese Frage, dass ich, wenn ich sage zum Beispiel, hey, ich kann eintragen, ob eine Straße beleuchtet ist oder nicht.
Mhm.
So, und das ist, da kommt man dann ganz schnell auf dieses Dual-Use-Daten-Argument, was für jeden Datenpunkt gilt. Ja, die Information, welche Straßen beleuchtet sind und welche nicht, kann ich benutzen, um eine Anwendung zu schreiben, die mich im Hellen nach Hause führt, auf beleuchteten Straßen.
Ja.
Ich könnte diese Daten natürlich aber auch genauso benutzen, um bewusst mir Straßen zu suchen, die nicht beleuchtet sind, um irgendwem aufzulauern.
Ja.
Wo man aber auch sagen muss, ob ich das jetzt erzähle, doch, man will vielleicht nicht nur aus bösen Gründen dunkle Straßen finden. Ich hatte tatsächlich einmal zusammen mit einer Dame das Bedürfnis, einen unbeleuchteten Bereich in der Öffentlichkeit zu finden, aus Gründen.
Okay.
Und ich konnte OpenStreetMap benutzen, um diesen Bereich zu finden, und ich war sehr stolz auf mich. Ja. Genau.
Romantic Map.
Genau. Ja, also, und ich wollte nur darauf hinaus, also natürlich auf Ernst geben tut es so eine Anwendung mit so einem bösartigen Zweck natürlich nicht. Natürlich könnte ich mir privat irgendwelche Anwendungen schreiben, die das machen, aber ich habe versucht, irgendwie ein Beispiel zu finden für eine, na, vielleicht jetzt doch nicht, wir finden das cool, Friede, Freude, Eierkuchen-Anwendung. Und da habe ich gefunden Fake My Run. Aha. Fake My Run ist eine Anwendung, die auf OpenStreetMap basiert, ja, mit der du dir, weil die Daten halt so gut und so ausführlich sind, Fake GPX-Dateien generieren lassen kannst, die du dann bei Runtastic oder Strava reinladen kannst, damit deine Freunde denken, du hast gelaufen. Weil Leute wollen das offensichtlich. Und das Krasse ist, Leute zahlen da Geld für. Da kannst du auch kostenpflichtige Dinge tun. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt halt so ein Beispiel für eine Anwendung. Okay, das finden wir jetzt nicht krass positiv, als irgendwie ein bisschen, also ist seltsam. Ich meine, wer sowas faken will, soll es machen. Aber das ist jetzt so ein Beispiel für, das ist jetzt nicht, wow, cool und frei und bunt. Deswegen ist so ein Beispiel, was ich mal bringen wollte.
Ist aber schon eher ein milderes Beispiel von, ja, einer, genau, von einer böseren Anwendung. Und unterm Strich natürlich, es ist eine Datenbank. Die kann ich auf alle möglichen Arten nutzen. Ich kann mir auch in Wikipedia schreiben, was komplett verschwurbelt wäre, indem ich einfach das Gegenteil von den Informationen reinschreibe, die drinstehen. Ja. So, und kann mir das für mich und meine drei Schwurbler-Freunde so anlegen. Ne? Ja. Also da sind die Fantasien, genau, ja, unbegrenzt. Okay, aber es gibt quasi Qualitätssicherungs-, also beziehungsweise Leute, die weniger vielleicht in diese Datenbank selber einpflegen, sondern sich mehr um die Qualitätssicherung drumherum kümmern, wie es das ja in jeder Firma auch gäbe, die halt auf diese Nummer Bock haben. Und es gibt natürlich für jede gute Anwendung gibt es irgendein Negativ Möglichkeit, wie du das anwenden kannst, aber selbst das geht ja nicht von OpenStreetMap aus, sondern es, ja, ist einfach nur, was machst du mit der Information, die, genau, zur Verfügung gestellt kriegst.
Ne? Genau,
ja,
das fand ich nur wichtig und ich finde, in dem Zusammenhang können wir über den letzten Punkt sprechen.
Ja.
Das waren jetzt so meine Anwendungsbeispiele. Guckt euch vielleicht mal eins davon an. Vielleicht nicht Fake My Run, aber die anderen. Oder vielleicht, ich mach, was ihr wollt.
Extra, ja.
Ihr wollt, ne? Aber was ich noch sehr interessant finde, worauf ich gerne zu sprechen kommen wollen würde, ist, du hier im Kaffeesatz, ich bei OpenStreetMap, ich noch bei anderen Sachen. Das ist natürlich, es ist halt, du hast es selber schon gesagt, es wirkt, man kann fast gar nicht mehr sagen Hobby, man traut sich fast gar nicht zu sagen Hobby, weil es so technisch wirkt. Was ich immer wichtig finde, ist, es ist ehrenamtliches Engagement. Und was ich zunehmend erlebe, zum Glück nicht oft, aber was wirklich schon passiert ist, ist, dass Leute wirklich, wirklich wütend waren, dass ich Karten mache. Also es gab da, das ist schon ein bisschen her, aber es gab da auch selbst hier in Chemnitz, ich sag jetzt mal einfach in der Nähe der Kuckucksstelle, wurde ich tatsächlich schon von wirklich, da kam die ganze Nachbarschaft raus und fand sehr, sehr schlimm, dass ich erhoben habe, dass die Straße aus Asphalt ist und wie breit sie ist und dass das Haus zwei Stockwerke und ein Giebeldach hat. Da kam die ganze Nachbarschaft und hat gesagt, du gehst jetzt hoffentlich schnell, sonst gibt's aufs Maul.
Moment, bitte?
Habe ich auch gedacht, so, okay, pass auf, ich verstehe es insofern. Vielleicht ist es die Welt, in die wir heutzutage leben. Aber Leute können sich nicht mehr vorstellen, dass ich das aus einem nicht bösen Zweck tue. Weil, also die haben gesagt so, ja, sie sammeln das und wer weiß, was damit passiert. Das wird verkauft und dann, keine Ahnung, bricht irgendwer ein bei uns. Und ja, wer weiß, warum sie das sammeln. Vielleicht wollen sie bei uns einbrechen. So, die Leute können sich nicht vorstellen, dass ich das unbezahlt zu einem ehrenamtlichen Zweck mache, einfach weil ich das cool finde.
Ja.
Ja, und es ist in gewisser Weise auch natürlich was Ungewöhnliches, weil ich finde, ganz oft zeigt sich durch das Mappen, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, wie fragil unsere Sicherheit ist. Das ist vielleicht schlecht formuliert. Und zwar, also ich hatte in Hof, gibt es so ein Schulkomplex. Und da waren halt auch, ist jahrelang niemandem aufgefallen, 14 Schulen eingezeichnet. Ich habe daraufhin mal einen Hinweis gesetzt und habe gesagt an die lokalen Mapper, die da vor Ort sind, könnt ihr mir sagen, wie viele Schulen das sind? 14 sind es wahrscheinlich eher nicht. Lokalen Mapper waren nicht hilfreich. Das passiert auch manchmal. Nicht alle in der Community sind super nett. Und daraufhin habe ich angerufen bei diesem Schulzentrum, das wurde von der Diakonie betrieben, habe gesagt, hey, ich mache hier freie Karten und damit das schön aussieht und akkurat ist auf der Karte, ich würde gerne wissen, welche Schulen und wie viele sind denn da jetzt auf dem Gelände genau? Und dann hat dann die Dame, die ich da, die Leiterin von der Diakonie dort, und die hat gesagt so, das sage ich Ihnen nicht. Ich muss erst von der Geschäftsführung Freigabe bekommen, dass ich Ihnen diese Informationen geben kann. Und dann habe ich halt zu ihr gesagt, also ich rede von Informationen, die ich sehen würde, wenn ich vor Ort wäre.
Ja.
Nur was jeder sehen könnte, der auf einem öffentlichen Grundstück hingeht und sich das anguckt. Hat sie gesagt, nein, ist nicht. Das ist suspekt. Bin ich halt mal schnell mit dem Zug nach Hof gefahren, bin dorthin gegangen und habe gesehen, aha, drei Schulen, interessant, trage ich ein, drei Schulen. Aber ja, ich finde, das zeigt halt sehr, ach, weiß nicht. Also kann er irgendwie.
Vielleicht können wir das als so ein Plädoyer nehmen für alle, die das hören und noch nicht in einem Ehrenamt tätig sind. Ihr müsst doch nicht sofort damit anfangen. Ja. Aber einfach mal so dieses Plädoyer, mal zu Orten, zu Möglichkeiten hinzugehen, wo Leute ehrenamtlich was machen. Weil mir kommt das auch gerade hier im Rahmen des Podcasts, auch gerade im Rahmen des Kaffeesatz, kommt mir es immer mal unter, dass ich mit Leuten rede und dann kommen wir meistens so auf, wie viele Stunden verbrätst du darin so in der Woche, ne? Und ich bin hier im Kaffeesatz zum Beispiel irgendwo zwischen 10 und 20, je nachdem, was anliegt, allein in der Woche, ne? Das ist die Hälfte von einer regulären Arbeitswoche und dort stößt man auch immer wieder auf so Kommentare wie, ja, geht ja auch arbeiten, dass ihr auf solche Ideen kommt. Ja, ja, gehe. Ich stehe teilweise 5 Uhr morgens auf und mein Tag endet vielleicht manchmal 18 Uhr. Das ist mit meinen Terminen manchmal ein bisschen wild durcheinander. Und dann sitze ich bis 23 oder 0 Uhr noch da und schneide Podcasts zum Beispiel, ohne dass mir das irgendjemand bezahlt. Das ist wirtschaftlich gesehen, ist das komplett dumm von mir. Aber ich fühle mich wohl, diesen Scheiß zu machen, ne? Und selbes Problem, du legst Kartendaten an, auf die dann, und da bin ich wieder echt bei diesem Beispiel mit diesem Barrierebahnhof, wo du dann in der Sackgasse sitzt bis 4 Uhr nachts, bis da mal wieder ein Zug vorbeikommt oder was. Ja, es gibt Leute, die machen das intrinsisch aus der Motivation, was Gutes zu tun. Ja. Und die Bezahlung ist, auch wenn es manchmal schön wäre, wenn man hier und da ein bisschen mehr davon kriegen könnte, die Bezahlung ist meistens, ich lerne was dazu, ich habe irgendwie so ein bisschen so eine Markierung in der Welt hinterlassen, habe sie irgendwie besser gemacht im besten Fall und habe irgendwie zu dieser Community beigetragen. Und gerade so soziale Geschichten wie Tafeln und sowas, die speisen sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern. Wenn die Leute das nicht machen würden, hätten viele nichts zu fressen, um das ganz fies zu sagen. Gibt es, genau. Deswegen dieses Plädoyer, guckt euch so ein Kram mal an.
Das ist auf jeden Fall ein super Plädoyer. Ja. Jetzt ist mir aber vielleicht, während du geredet hast, vielleicht kann ich das noch besser formulieren, worauf ich hinaus wollte, weil ich bin gerade nicht zufrieden damit, wie das rüberkommt.
Ja.
Vielleicht kann ich es anhand dessen machen, in noch einem anderen Projekt, wo ich für die Uni mit OpenStreetMap gearbeitet habe. Da haben wir die Universitätsbibliothek von innen gemappt, damit dann dort ein Prototypensystem zur Navigation für Blinde getestet werden kann. Und dann haben wir das halt erhoben und das war alles nur intern. Wir hatten einen eigenen Klon von OpenStreetMap-Server gemacht, ne? Und dann hieß es, okay, damit das jetzt dann Leute nutzen können, jetzt habe ich das gemappt, jetzt würde ich das gerne auch hochladen zu OpenStreetMap. Und da hat sich die Uni-Verwaltung sehr hartig gehabt, hat gesagt, so, aber wenn dann ein Terroranschlag passiert, dann bist du schuld, Wieland. So, und ich finde, das zeigt gut, dass quasi, obwohl die Uni-Bibliothek ein öffentliches Gebäude ist, wo jeder reingehen kann, also wo jeder
dieselben Informationen nicht einfach vom Fluchtplan abfotografieren?
Genau, du könntest den Fluchtplan abfotografieren. Es hängt ein Plan im Foyer der Universitätsbibliothek und sie ist ein öffentliches Gebäude. Ich kann dazu in den Öffnungszeiten, wenn ich wissen will, wie die Uni-Bib aussieht, damit ich möglichst effektiv dort einen Amoklauf machen kann, sodass keiner rauskommt, wenn ich die richtige Route nehme, dann schaffe ich das auch, wenn es keinen Plan im Internet gibt. Aber
für jede Daten kannst du böse Anwendungen finden. Genau, ja.
Genau, aber sozusagen, dass es die Daten nicht gibt oder sie geheim gehalten werden, ändert nichts daran, dass jemand, der böse Absichten hat, sich diese Daten irgendwie beschaffen wird. Mhm. Aber schränkt vielleicht jemanden, der gute Absichten hat, der vielleicht einfach gucken will, so, wenn ich mich da hinsetze in der Bib, ist das Klo, ist das weit weg oder nicht? So, hindert vielleicht an sowas. Und das führt es einem vor Augen.
Es ist voll schön und kuschelig, weil da können wir auch auf das Plädoyer zurück. Je mehr du eigentlich rausgehst und guckst, was Leute auch ehrenamtlich machen, desto mehr Vertrauen kannst du ja auch irgendwann mal wieder zu deinen Mitmenschen aufbauen. Ich verstehe, was du meinst. Wir sind auch fast in so einem fast schon philosophischen Bereich angekommen.
Ja, ja, klar.
Ach, ist die Gesellschaft zerrüttet und kaputt. Ach, ist die Gesellschaft zerrüttet und kaputt. Niemand traut mehr niemanden. Kriegst du aber nicht abgebaut, indem du dich im Prinzip einschließt und sagst, meine Daten kommt ihr nicht. Ist gut, immer ein bisschen zu kontrollieren, wer kriegt die. Aber ja, mal rausgehen und Sachen ausprobieren, vielleicht auch mal so Vertrauen fassen zu seinen Mitmenschen. Erstaunlich viele machen das aus guten Gründen, genau.
Genau, das sind die paar, diese kritischen Sachen, über die ich auch gerne reden wollte. Ich bin davon ausgegangen, dass du mich fragen wirst, aber ich dachte mir, wenn wir darüber reden, will ich das ansprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die zuhören, halt diese kritische Fragen haben. Genau, aber das ist es von meiner Seite dazu.
Nee, schön, dass du das getan hast. Ich habe bis hierhin schon ganz viel gelernt. Ich würde sagen, wir machen für uns vielleicht mal eine kurze Pause und dann haben wir noch ein paar kleine Themen und Fragen, die wir noch ranstellen können.
Gerne.
Okay.
Hey Stefan, gehen wir heute noch was trinken?
Vielleicht eine Kleinigkeit.
Oh ja, irgendwo, wo es spannend ist und was zum Spielen da ist. Und vor allen Dingen Knusperflocken.
Aber, Waldi, das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal. Also das geht nun wirklich nicht.
Doch, mit Kaffeesatz. Da gibt's immer was Spannendes, Spiele sind auch da und meistens sogar Knusperflocken. Alles in einem.
Ja, richtig. Ins Kaffeesatz.
Ja, geil. Hoch die Tassen.
Ja, Kaffeesatz erfüllt 3 Wünsche auf einmal.
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Ja, da sind wir wieder. Wir haben eine Menge über OpenStreetMap gelernt. Wir haben nochmal so ein kleines Plädoyer für gehalten, warum es geil ist, sich ehrenamtliche Projekte anzugucken, sich darin zu engagieren. Ich habe mal noch so 4 kleine Sachen, die jetzt eher so auf deine Person teilweise auch mit hinauslaufen, wo wir gerade bei diesem Ehrenamtsding waren. Es gibt natürlich noch jede Menge weitere Möglichkeiten in Chemnitz. Bei einer davon machst du ein Radioprogramm. Das ist nämlich das Radio Unique. Das ist, ich sag mal ganz grob, das Studentenradio hier in Chemnitz. Da machst du die Sendung Radio Unique on Air. Wie ist es eigentlich dort? Ich war nie dort. Ich habe das nie mitgemacht. Wie kommt man da rein? Wie kann man sich sowas vorstellen? Was ist dort so quasi der Alltag? Warum macht es Spaß, bei Radio Unique noch zu sein und sich noch mehr Zeit von seinem Ehrenamtsbudget wegfressen zu lassen? Das ist nämlich immer der Klassiker. Ja. Okay, ja, also Radio Unique ist tatsächlich, also wir nennen uns das Campusradio. Uns ist aber jeder Begriff recht, außer Uniradio, weil das halt diese Konnotation hat, dass man zur Uni gehört, was ja bei einigen Radios auch so ist. Mhm. Wir gehören nicht zur Uni, wir sind ein e.V. Das ist halt insofern cool, die Uni kann uns nichts. Aber genau, ansonsten ja, Studentenradio, Campusradio. Wir machen ein Radioprogramm und das besteht aus verschiedenen Teilen, die halt alle irgendwie organisiert werden müssen. Und ich finde, Radio Unique on Air ist da halt ein richtig gutes Beispiel, weil es alles so ein bisschen kombiniert, was alles so passiert im Radio. Also wir haben zum Beispiel die Musikredaktion, die, komm, ich bringe jetzt den Spruch, den ich jedes Jahr zur O-Woche bringe. Also immer zur O-Woche kommen natürlich die ganzen alle Erstis. Ja. Wir sorgen dafür, dass die alle einmal bei uns im Radio gesessen haben, dass die wissen, dass wir existieren. Und dann sitzen die da und ich halte da einen Vortrag. Und dann sage ich immer, wenn ich über die Musikredaktion rede, es kommt jede Woche unglaublich viel neue Indie-Musik raus. Und zu sagen, dass die meiste davon schlecht ist, wäre sehr fies und korrekt. So, und darum haben wir die Musik. Es ist leider, es tut mir leid, es ist leider so. Also, oder sagen wir, wenn wir es diplomatisch formulieren, die allermeiste passt nicht zu uns in unsere Klangfarbe. Wir sind Indie Alternative, bisschen Rock, ein bisschen Metal, so unsere Hauptklangfarbe. Und das meiste passt, auch wenn es von Indie-KünstlerInnen ist, einfach nicht in unser Programm. Deswegen müssen wir schon halt aussuchen.
Es muss also schon mal allein Leute geben, die so eine Art Qualitätssicherung betreiben, sich durch diesen ganzen Kram durchhören und sagen, okay, das würde ins Programm passen.
Genau.
Das schreibt man mit auf die Liste. Okay.
Genau. Ja, das macht die Musikredaktion. Dann haben wir natürlich die Redaktion. In der Redaktion geht's viel darum, halt zu gucken, was ist so los am Campus und in Chemnitz, was kann man so machen. Und das wird dann halt in so eine Liste immer zusammengeschrieben, halt mit Moderation, mit Infos. Und dann gibt es natürlich den Moderierenden, der das Ganze halt auch immer gleichzeitig der Produzent ist. Das heißt, ich stelle mich dann ins Studio und nehme die Musik, die Musikredaktion rausgesucht hat, nehme die Information, die Redaktion rausgesucht hat und ja, spreche das ein, moderiere die Sendung und produziere sie dann auch. Also ich schneide und packe zusammen und exportiere. So, das ist so der grobe Kreislauf und das ist dieses Radio Unique on Air. Dann gibt's aber natürlich noch viele Leute bei uns, die sogenannte Themensendung machen, wo bei uns wirklich jede Person die absolute Freiheit hat, zu machen, was sie möchte. Also nach 19 Uhr, also mal von 18 bis 19 Uhr, hört man Radio Unique on Air, auch auf 102,7 Megahertz. Da haben wir dann eine Stunde auf der Frequenz von Radio T. Und nach 19 Uhr ist halt free for all sozusagen. Ja. Also da hört man immer was anderes. Ja. Wir haben Sendungen, wo halt Metal läuft. Das ist noch das Zahmste vom Craziness-Faktor her. Wir haben Sendungen, da läuft nur finnische Musik. Wir haben Sendungen, da laufen nur Soundtracks. Wir haben zum Beispiel, ich habe auch noch eine Sendung, die aber zum Glück nicht so viel Zeit frisst, denn ihr Gimmick ist, dass sie algorithmisch generiert ist. Ich habe eine Sendung, die läuft immer, also die ist nicht im Nachtprogramm, weil die so schlecht ist, sondern ich habe mir das gewünscht. Die heißt nämlich Wielands Initiative für produktives Arbeiten, WIPA. Und da spiele ich ausschließlich Musik vom Label Mousetrap, also Deadmau5 und alle, die bei ihm unter Vertrag sind. Und da habe ich halt einen Algorithmus geschrieben. Jeder Song, den ich aufnehme in mein Archiv, dem ordne ich sowohl sein Energielevel zu, als auch eine persönliche Bewertung von mir, wie gut ich ihn finde. Und daraus macht der Algorithmus dann für jede Woche eine Playliste, die sich in ihrer Intensität steigert, zum Beispiel. Oder wenn es im Gauss-Kurven-Modus ist, dann macht sie eine Playlist, die halt immer extremer wird und dann gegen um 4 immer wieder abflacht. Also das Ganze läuft von 23 bis 4 Uhr. 5 Stunden lang.
Das ist so meine Kernhausarbeitsschreibezeit gewesen. Dafür ist es da, ne?
Genau. Also ja. Im Intro sage ich auch halt, räumt eure Wohnung auf, ja. Programmiert noch das Ding fertig oder schreibt eure Hausarbeiten. Das ist halt so Arbeitsmusik. Mhm. Ja, genau. Aber das ist halt total crazy. Wir haben seit neuestem einen Autor bei uns, der sich sehr für Zugmusik interessiert und für allgemein Menschen, also interessiert sich für Menschen mit Migrationshintergrund, ist falsch. Also er interviewt in seiner Sendung Menschen mit Migrationshintergrund, die besondere Dinge erlebt haben und spielt als Musik die sogenannte Zugmusik, was halt so ein sehr nischiges Genre ist aus, oh, wenn er das hören würde, er würde mich safe übelst fertig machen, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Also
so, liebe Grüße.
Liebe Grüße. Es geht so in die, ich glaube, so in die halt franco-afrikanische Richtung, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist ein, ich hoffe, das war ansatzweise richtig. es ist halt wirklich sehr speziell, aber das kann man alles bei uns machen. Mhm. Und ich finde, seine Interviews sind mega krass gemacht und geschnitten. Zum Beispiel, er hatte letztens einen Strafgefangenen da, also einen ehemaligen Strafgefangenen, hat mit dem halt über seine Erfahrungen geredet. Mega krass. So, und sowas kann man bei uns alles machen. Und das ist nur, um dir einen kurzen Einblick zu geben. Und natürlich, was es dann noch gibt, ist so dieser ganze Bereich Events, Konzerte. Wir lassen uns gerne für Konzerte akkreditieren und fragen Fotoerlaubnis an, machen Fotos, schreiben dann Berichte, stellen die auf unsere Webseite, machen Social Media. Wir haben Berichterstattung, haben eine allgemeine Social Media Redaktion, die unsere Inhalte aufarbeitet für Social Media. Und ja, das ist so ein grober Überblick über das, was man machen kann bei uns.
Das ist ein ziemlich breites Feld. Ich meine, also im Großen und Ganzen funktioniert es wie jeder richtige, in Anführungsstrichen, Radiosender, ja, mit verschiedenen Redaktionen. Es gibt ein breites Feld, es gibt eine Menge Leute, die da irgendwie zahnradartig auch ineinander arbeiten. Das heißt, man muss nicht zwingend eine angenehme Radiostimme haben, man muss vielleicht nicht mal seine Stimme zur Verfügung stellen. Das ist auf alle Fälle, glaube ich, was man sich mal angucken kann, gerade wenn man den Klassiker irgendwas mit Medien macht,
ja,
ist es, glaube ich, ganz cool, solche Sachen mal mitgenommen zu haben. Einfach nicht nur der Stimme und des Audioeffekts wegen, sondern einfach um diese Abläufe,
ja,
auch mal gesehen zu haben. Wie läuft denn so eine Redaktion? Was mache ich denn da? Den Weg von der Recherche bis zum fertigen Produkt und das Ganze noch in einem Pacing und in einer Art und Weise, die Spaß macht. Ne? Genau. Ja. Das andere, zu was ich dich noch fragen wollte, und ich habe nicht reingehört. So, du kannst mir jetzt alles Mögliche erzählen. Ich hoffe trotzdem, ich krieg die Wahrheit, aber vielleicht können wir es trotzdem ein bisschen als Pitch verbrauchen, weil ich habe gerade in der Pause schon zu dir gesagt, wer den Kaffeepod hört hier, unseren Kaffeesatz-Podcast, der hört wahrscheinlich auch gerne Podcasts, ne? Mhm. So, weil das ist ja ein Herzensprojekt. Es gibt weitere Herzensprojekte natürlich und gerade Podcasts aus Chemnitz finde ich ganz interessant, sowas mal auf die Liste zu spülen. Du hast noch einen Podcast, die Crunchtime.
Genau.
Ich kenne Crunchtime eigentlich nur so aus so Videospiele-Produktion. Das sind dann so diese letzten Monate, wo alle noch im Büro pennen. Immer so ein sehr negativ konnotierter Begriff, weil du quasi 24/7 arbeitest, gefühlt. Ja. Worum geht's in the Crunchtime? Was ist das?
Das ist tatsächlich auch der Ursprung des Begriffs. Also das meint tatsächlich diese Crunchtime. Mhm. Die Crunchtime ist ein Podcast von mir und meinem anderen Host Jona, in dem wir über Neuigkeiten aus der Welt der Technik reden. Und dabei kommen wir, ihr habt es vielleicht erahnt von dem, wie wir hier miteinander sprechen, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste und müssen uns halt immer bemühen, quasi in dieser einen Stunde fertig zu werden, denn unser Podcast läuft dann auch immer am vierten Sonntag im Monat auf dieser UKW-Stunde, die halt hart begrenzt ist durch diese technischen Gegebenheiten, während wir wann anders halt so viel reden können, wie wir wollen. Das heißt, das ist da quasi der Crunch. Wir müssen gucken, wie kriegen wir alles übermittelt, was wir übermitteln wollen, ohne was Wichtiges wegzulassen, ohne, ne, uns zu sehr zu verfangen. Das und halt in dieser Kombination mit Videospieleproduktionen arbeiten, mit Technik arbeiten, mit Medien. Mhm. Das ist so dieser Ursprung des Namens.
Eine Stunde ist sportlich, ey.
Also 58:30 tatsächlich.
Okay, ja, nicht minder sportlich.
Genau, also wir veröffentlichen dann im Internet immer die, sag ich mal, die volle Version. Mhm. Aber weil irgendwann haben wir halt gemerkt, ja, nein, wir versuchen das, wir können es lassen. Wir müssen es für die UKW-Version immer runterschneiden auf diese 58:30, aber im Internet hört man dann fast alles, was wir gesagt haben. Mhm. Schneiden trotzdem noch ein bisschen was raus. Einfach damit niemand umfällt, ja, vor Langeweile.
Ja, ja.
Genau, es geht halt immer darum, Jona und ich, obwohl wir beide sehr in der Welt der Technik drin sind, sind sehr unterschiedlich in der Welt der Technik drin. Verschiedene Spezialgebiete haben wir da. Ich bin, wie gesagt, sehr halt dieses Mensch und Technik, ne? Also weil ich ja auch Informatik- und Kommunikationswissenschaften studiere. Mhm. KI bin ich sehr drin. Und Jona ist zum Beispiel eher der Mensch für Hardware, jetzt zum Beispiel neue Grafikkarten, selbstfahrende Autos. Das ist so, das ist das. Und da kommt es halt dazu, dass quasi wir jeden Monat quasi jeder eine Liste an Themen haben, wo wir, obwohl wir beide technikinteressierte Menschen sind, der eine jeweils dem anderen halt was völlig Neues erzählen kann, was vielleicht auch nicht so in den Nachrichten war. Oder wenn es sehr groß war, versuchen wir immer, das halt irgendwie einzuordnen. Zum Beispiel auch, ich versuche natürlich immer auf den gesellschaftlichen Aspekt einzugehen. Zum Beispiel, als es jetzt halt hieß zur letzten Google I.O., Google möchte jetzt doch wieder das Embracen von 2015 mit den Google Glasses. Mhm. Habe ich zum Beispiel zu Jona gesagt, ich möchte gerne mit dir darüber reden. Was denkst du, welche so, gesellschaftlichen Implikationen das haben wird? Wird sich die Gesellschaft dagegen wehren oder wird es normal werden, eine Brille mit einer Kamera auf der Nase zu haben? Was denkst du? Wie wird das? So, das ist dann halt so eine Einordnung, die wir dann versuchen vorzunehmen. Und manchmal, es hat sich einfach so entwickelt, weil wir sind halt Technikmenschen, wenn wir was privat machen, hat es auch oft mit Technik zu tun. Manchmal reden wir auch über unsere privaten Technikprojekte und ab und zu reden wir halt auch über, sag ich mal, Dinge, die am Campus passieren. Aber eher halt so, nicht auf einer technischen Ebene, aber ja, was am Campus so los ist.
Alltagsleben sozusagen.
Nicht unbedingt. Mhm. Also zum Beispiel, es passiert nicht oft, aber es geht zum Beispiel sowas wie Verkehrsplanung oder jetzt Ideen zur Nachhaltigkeit. Was, muss man zugeben, nicht ganz da reinpasst, aber wir haben gesagt, Neues aus der Welt der Technik und manchmal auch vom TU Campus.
Wenn es gerade passiert.
Wenn es gerade passiert, genau.
Ja, wird das ewig weitergehen, weil gerade die Technik-News, ich meine, wenn der Campus-Teil irgendwann mal wegfallen sollte, es soll Leute geben, die studieren irgendwann mal aus, verlassen gegebenenfalls noch Chemnitz, aber dann habt ihr ja immer noch den Technik-Teil, der ja weitergehen könnte, oder? Gibt es da Pläne, Projekte, Planungen?
Oh, da hast du natürlich zum interessanten Zeitpunkt gefragt, denn, also, wir hatten tatsächlich, also jetzt die letzte Folge, die rausgekommen ist, war Folge Nummer 69. Und so wie es früher ursprünglich mal aussah, hatte sich abgezeichnet, dass es durchaus hätte sein können, dass Folge 69 die letzte sein wird, wo ich noch in Chemnitz bin. Mhm. Hat sich jetzt nicht so ergeben, aber wir haben damit gespielt, Folge 69 die letzte sein zu lassen, einfach weil wir auch ab und zu halt mal ein paar infantile Witze machen müssen. Ja. Also die Folge 69 war sehr nice, muss man schon sagen. Und ja, hat sich aber so nicht ergeben. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob, also nicht, dass Jona nicht auch das Recht hätte, einfach zu gehen, aber realistisch gesehen werde ich irgendwann demnächst eventuell weg sein. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob's dann weitergeht. Ich würde es gerne weitermachen, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich dann wirklich richtig ins Arbeitsleben einsteige. Weil der Grund, warum, ich meine, du hast ja gesagt, du hast eine Arbeit und engagierst dich trotzdem noch ehrenamtlich. Ich habe auch eine Teilzeitarbeit, aber der Grund, warum ich 8 Jahre lang studiert habe, ist ja nicht, weil ich nichts gemacht habe in meinem Life und nur rumgesessen habe. So, ich meine, bei mir ist Autismus und ADHS am Start. Ich halte es nicht aus, nichts zu machen. Ich habe so lange studiert, weil ich halt sehr viel nebenbei gemacht habe. Und ich denke, wenn ich dann wirklich einen richtigen Job habe, Vollzeit und auch eventuell sogar nicht in Chemnitz, ich werde es nicht schaffen. Der Podcast wird aufhören müssen, so schade ich das finde.
Ja, schneller schlafen ist das Geheimnis. Einfach schneller schlafen.
Oder weniger schlafen.
Oder schlafen, genau, schlafen weglassen. Deswegen, nein, also, natürlich nicht. Ja, aber wie gesagt, wir sind ja in diesem ganzen ehrenamtlichen Bereich. Sachen, die man nebenher macht, Sachen, die man so viel nebenher macht, dass sie ja sogar noch quasi den eigentlichen Job oder Studium einschränken, klingt so konnotiert. So, aber du musst ja irgendwas zum Ausgleich machen. Ja. Andere gehen rennen, andere gehen ins Fußballstadion oder basteln ein Auto zusammen oder sowas. Mhm. Andere Leute engagieren sich eben ehrenamtlich. Und das hält eben immer so lange vor, wie das vor Ort in der Regel geht. Ich will gar nicht in diesen Gedanken reintauchen, dieses Podcast-Baby hier irgendwann zu begraben. Da ist es für mich immer geiler, den Gedanken aufzunehmen, das an irgendjemanden abzugeben und den Staffelstab weiterzureichen. Aber wir denken nicht drüber nach. Das Ding geht weiter, solange wie es eben weitergeht. Und irgendwann, wenn sich das Leben ändert und keine Zeit mehr dafür ist, dann ist das halt mal fertig. Nichtsdestotrotz sind 69 Folgen unlöschbar im Netz vorhanden.
Hm.
Deswegen zwei Fragen noch dazu. Erstens mal, wo findet man denn diese Langversion? Okay, das eine kann man sich bei Radio Unique anhören, in dieser einen Stunde. Wo finde ich die Langversion? Wo muss ich hingehen?
Überall, wo man so Podcasts hören kann. Da habe ich als technikbegeisterter Mensch, ich habe für uns ein Programm programmiert, was unsere Podcasts verwaltet und überall hinausspielt.
Mhm.
Also aktuell die Crunchtime hört man auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube und es gibt auch ein RSS-Feed. Und
ja,
wir haben dafür gesorgt, dass so die bekannten Sachen, Antennapod und solche Späße, die kennen das, also die ganzen Podcast-Verzeichnisse kennen das alles. Also wo ihr eure Podcasts auch immer hört, könnt ihr wahrscheinlich auch die Crunchtime hören.
Okay.
So wie auch alle anderen Podcasts von Radio Unique.
Genau.
Aber heute geht's um die Crunchtime, deswegen. Aber es gibt noch mehr, just saying. Also vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen auch einfach so reinzuhören in die Übersicht der Podcasts, die wir bei Radio Unique haben, podcast.radio-unique.de, weil, ja, wir machen Technik, andere machen lustige Challenges. Wir haben auch einen Podcast, wo quasi einfach drei Mädels über ihre, ja, ihre Erfahrungen als junge Frauen im Studium reden.
Ja.
Wir haben jemanden, der hat immer wieder diverse Gäste, Notfallsanitäter, Ärzte, Geisterjäger, richtig wild.
Ja.
Da sind wir fast schon noch so der most basic Podcast.
Ja.
Also selbst wenn Technik nichts für euch ist, wir machen bei Radio Unique einige Podcasts. Hört mal rein.
Genau. So,
Werbung Ende.
Werbung Ende. Damit wird der Podcast-Feed voll. Um die, meine eine Frage vom Anfang mal aufzugreifen. Wie startet ihr euren Podcast? Welcher Satz kommt als erstes?
Okay, das ist...
Weil ich merke nämlich, dass Hallo und herzlich willkommen und gerade dieses Willkommen in 99% aller Podcasts irgendwie vorkommen. Ich habe langsam den Eindruck, dass das so ein Gemeinschaftsding ist, das mich darauf geeinigt hat. Wie startet ihr euren?
Also es gibt zwei Varianten. Mhm. Also das, was immer passiert ist, wovon wir ein bisschen wegkommen wollten, ist, dass sowohl der Podcast als auch die einzelnen Themensegmente immer damit starten, dass der eine den Namen des anderen sagt, um ihn anzusprechen.
Ja.
Also zum Beispiel, manchmal fängt der Podcast an, Jona, ich habe wieder etwas Schönes für dich. Oder der Podcast fängt an, Wieland, hast du gehört das? So, und ich versuche es jetzt ab und zu ein bisschen aufzumischen und wenn ich nicht Jonas Namen sage oder er meinen, dann fangen wir meistens an mit Hallo, ihr Lieben. Und wenn ich das Intro mache, sage ich sogar Hallo, ihr Lieben, da draußen an den Empfangsgeräten.
Ah ja, alles klar. Da haben wir nämlich diese Frage vom Anfang geklärt. Mal schauen, vielleicht ziehe ich das mal so durch mit Leuten, die auch so podcasten. Ich hatte halt einfach den Eindruck, das ist so diese Standardbegrüßung, aber da gibt's viel mehr. Vielleicht übernehme ich dieses Hallo, ihr Lieben oder sowas. Mal schauen. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Und das sind so auch die Fragen, mit denen wir da ein bisschen rausgehen. Na? Wenn Leute noch Fragen haben, Informationen, ich sammle alles nochmal in den Metadaten, da kann man nochmal nachschauen. Es wird überall irgendwie mit verlinkt sein, wo das möglich ist. Und schaut euch mal dort rein. Jetzt setzt mein Sprachzentrum aus. Gut, dass wir nur noch zwei Fragen haben. Crunchtime, mal reinhören. Ich werde es nämlich auch mal tun. Einfach um so diese Intro-Geschichte, die mir gerade erzählt hast, nachzuverfolgen.
Darf ich kurz etwas empfehlen,
jederzeit,
wenn ihr nicht so technikmäßig unterwegs seid und ihr wollt trotzdem in die Crunchtime reinhören? Die zwei Folgen, die ich jetzt sehr empfehlen kann, wo es halt um den Campus ging. Zum einen Folge 8 namens Schaffung eines Bachlaufs zwischen Orangerie und Mensa. Eine sehr gute, sehr lustige Folge. Und die Folge 69 namens Nice Ideen zur Innenstadtgestaltung. Das sind zwei Folgen, wo wir über den Campus und über Chemnitz an sich reden. Also wenn ihr vielleicht eher da reinhören wollt, wenn ihr nicht so auf Technik News steht, sind das meine Empfehlungen. 8 und 69.
Perfekt. Apropos Dinge, die Chemnitz schöner gestalten und über Chemnitz. Eine von den beiden Fragen, die ich habe, ist, wir sind ja jetzt bereits im Kulturhauptstadtjahr. Wir haben das ganze Ding hier, haben wir 2021 angefangen und haben dann immer gefragt, habt ihr Wünsche, Ideen, also das geht von konkreten Veranstaltungen über so generelle Geschichten an das Kulturhauptstadtjahr. Können auch komplett verrückte Sachen sein. Irgendjemand hat Bernsdorf-Fluten mal gesagt.
Okay.
Genau. Welche Wünsche hattest, beziehungsweise auch gerne noch hast du an das Kulturhauptstadtjahr? Wir sind jetzt ungefähr an der Halbzeit. Welche Art konkrete Veranstaltung würdest du dir wünschen?
Also ich muss sagen, konkrete Wünsche habe ich nicht. Ich muss sagen, ich finde prinzipiell unglaublich, was es alles gibt in der Kulturhauptstadt. Es ist richtig krass. Wir haben im Radio dieses dicke Buch, wo alle Veranstaltungen drinne stehen. Es ist unglaublich, was mir persönlich ein bisschen fehlt, obwohl ich weiß, dass es das gibt, ist, dass du unabhängig von konkreten Veranstaltungen irgendwas hast, irgendwas merkst. Ich weiß, es wurden viele Dinge gemacht. Wir haben hier draußen die Parklets auch stehen auf der Zietenstraße und es gibt Dinge, aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Dinge gibt, die nicht an einen konkreten Veranstaltungszeitpunkt gebunden sind, sondern eher an einem Ort die ganze Zeit passieren. Ich verstehe, warum das nicht so ist, weil das eine ganz andere Dimension an Geld kostet, etwas permanent anzubieten. Mhm. Und die zweite Sache, die ich mir vielleicht so ein bisschen wünsche, Wieland lehnt sich hart aus dem Fenster. Mhm. Ich mache das jetzt einfach. Wir reden schon so lange. Wer das jetzt hört, findet uns offensichtlich entweder sympathisch oder ist eingeschlafen.
Und jetzt verspüren wir es, oder?
Genau. Nee, also das Problem ist, ich persönlich von meiner politischen und gesellschaftlichen Einstellung her finde super, was hier so passiert. Ich sehe aber, wenn wir gucken, wie Wahlergebnisse sind in Chemnitz, in Sachsen, dass das gelinde gesagt die Leute nicht abholt zu einem großen Teil. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute frustriert sind und sich nicht abgeholt fühlen, vielleicht finden, dass das alles voll elitär ist, etc. Mhm. Zum Beispiel, also wenn ich an solche Späße denke wie der Bus ist abgefahren, ist eine Aktion, wo man in einen Bus einsteigt und Flinterpersonen reden über ihre Erfahrungen zum Beispiel mit Diskriminierung oder sexualisierter Gewalt etc. etc. Mhm. Ich bin begeistert, dass sowas es in das offizielle Programm von der Kulturhauptstadt schafft, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass halt viele Leute das sehen und sagen, aha, so eine Scheiße. Na dann, tschüss. So, und darum würde ich mir quasi irgendwie ein Onboarding wünschen, dass man vielleicht eine so Veranstaltung hat, für die ganze Familie, wo man dann vielleicht am Rande irgendwie sagen könnte, hey, und übrigens, hier gibt's noch was, was jetzt vielleicht ein bisschen mehr dir von systematischen Problemen in der Gesellschaft erzählt oder wenn du diese Art von Musik gut findest, hier gibt's eine Veranstaltung, wo richtig krass viel diese Musik gespielt wird. Also nicht die Lernkurve, die Erlebniskurve ist sehr steil.
Ja.
Und ich würde mir gerne irgendwie wünschen, dass sowas durch permanente und mehr auf in Thema XY nicht so drinne Menschen zugeschnitten wäre.
Mhm.
Aber ansonsten finde ich es schon schön.
Ja.
Einen konkreten Wunsch habe ich nicht.
Okay, letzte Frage, Abschlussfrage, dann sind wir hier raus. Gibt's Lieblingsort, Lieblingsorte, empfehlenswerte Orte oder irgendwas, was du mit einer besonderen Gegebenheit, Geschichte oder was auch immer verknüpfst in Chemnitz? Was sollte man mal gesehen haben? Vielleicht geht das irgendwie in die Richtung, was du zu erzählen hast.
Also ich muss sagen, ich möchte dir gerne was erzählen diesbezüglich, weil ich habe schon sehr lange einen Lieblingsort hier in Chemnitz. Ich muss sagen, ich kann nicht guten Gewissens empfehlen, dass ihr ihn besucht. Aber ich will, doch, ihr könnt Teile davon besuchen, ohne dass es gefährlich und oder illegal ist. Also das passt schon. Aber ich möchte dir gerne nämlich eine Geschichte erzählen, die das alles sehr gut zusammenfügt. Denn mir wurde gesagt, bestätigt, Frauen lieben es, wenn man vom ersten Kuss erzählt.
Aha.
Wurde mir gesagt, so, keine Ahnung. Habe ich auf Instagram, auf TikTok gesehen und das wurde mir auch so bestätigt.
Ich meine, das ist eine gute Gelegenheit, ja auch nochmal so einen Feedback-Aufruf zu starten. Schaut mal, ob das so ist. Es gibt da Kanäle, wo ihr das abgeben könnt.
Genau.
Gucken wir mal, ja.
Und ich möchte dir, nämlich um dir meinen Lieblingsort vorzustellen, die Geschichte von dem ersten Kuss von mir und meiner Freundin erzählen.
Oha, Kerzen raus, es wird romantisch.
Naja, müsst ihr entscheiden. Also, es war unser erstes Date und wir sind durch Chemnitz gelaufen und schlussendlich kamen wir an meinem Lieblingsort. Mein Lieblingsort ist der Schnittpunkt zwischen der Chemnitz und der verlassenen Eisenbahnbrücke, die neben der sich im Betrieb befindlichen Eisenbahnbrücke in der Nähe der Esse befindet. Dieser Ort ist multidimensional mein Lieblingsort, weil, also es ist nicht nur die Koordinaten, es kommt alles zusammen, es ist nicht nur die Koordinaten, sondern es passiert auch in mehreren Höhen. Denn erstmal unten, wenn man da unten steht, ist da so ein kleiner Pfad gemacht, der an der Chemnitz kurz lang führt, 10 Meter, so mit Natur belassen und im Geländer. Und das ist einfach schön, weil da kann man halt stehen und aufs Wasser gucken und das ist ganz nett. Und man kann auch die Esse ansehen, das ist ganz cool. Dann natürlich, wenn man auf eine Weise, die nicht das Überqueren der befahrenen RE6-Gleise beinhaltet, den ich absolut und ganz bestimmt kenne und gefunden habe. Wenn man oben auf dem verlassenen, auf der verlassenen Eisenbahnbrücke steht und über der Chemnitz, also quasi am selben Punkt, nur halt weiter oben, hat man auf die Esse, wenn sie nachts beleuchtet ist, den besten Blick, den man haben kann. Weil wenn man unten steht, kommt man natürlich noch näher ran auf diesem gemeinsamen Fuß- und Radweg, auf dem Chemnitztal-Radweg. Auch der nächste Grund, warum ich diesen Ort sehr mag, es ist am Chemnitztal-Radweg. Und aber wenn du unten stehst, dann siehst du es halt nicht so gut, weil du stehst viel näher dran, aber du musst nach oben gucken. Wenn du dort auf dieser Brücke stehst, hast du aus meiner Meinung nach den besten Blick auf die beleuchtete Esse. So. Und jetzt kommt der nächste Punkt, worüber wir erstaunlicherweise im ganzen Podcast nicht geredet haben, obwohl wir quasi mein ganzes Engagement und meine weirden Nerd-Interessen durchgegangen haben. Was ihr aber wissen müsst, damit diese Story jetzt Sinn ergibt, ist, ich interessiere mich auch wahnsinnig für Verkehr. Ich bin ein krasser Verkehrszeichen-Nerd.
Okay.
Es ist bei mir, also beim Held der Steine, der wird immer wieder gefragt, kennst du eigentlich jede Nummer von jedem Lego-Set auswendig? Und der sagt dann, ja, nee, ich kenne gewisse Nummern auswendig, weil ich ständig mit diesen Sets arbeite. Mich fragen Leute, kennst du eigentlich jede Nummer von jedem Verkehrszeichen auswendig? Also nicht jede, ich kenne die, mit denen ich oft zu tun habe. So, also da bin ich ein ziemlicher Nerd. Und jetzt kommt das alles zusammen. Ich und sie, es ist nachts, ich und sie, wir stehen an diesem Ort. Die Esse beleuchtet uns, wir schauen auf sie rauf, unten plätschert das Wasser und ich nehme ihre Hände und sage zu ihr, das hier ist mein Lieblingsort in Chemnitz und zwar aus folgenden Gründen. Und dann erzähle ich ihr, was ich dir gesagt habe, Fluss, ja, Esse. Es ist, nächster Grund, es ist technically ein Lost Place, ich mag Lost Places sehr gerne,
ja.
Technically ein Lost Place. Und dann sage ich zu ihr, aber noch eine richtig coole Sache ist, da unten teilt sich der gemeinsame Fuß- und Radweg kurzzeitig halt in einen Fußweg und in einen Radweg. Der Fußweg ist der naturbelassene Weg, der am Fluss lang führt. Und der Asphaltweg, der Chemnitzer Radweg ist, wird für diese 15 Meter ein reiner Radweg. Dann gucke ich sie an und sage, das Problem ist, seit 2017 gehören Inlineskater rechtlich gesehen zu den Fußgängern. Das bedeutet, technisch gesehen müssten Inlineskater diese 10 Meter nicht auf dem Asphalt, sondern auf diesem Schotterweg fahren. Aber damit das nicht passiert, hängt unter dem Zeichen Radweg für diese 15 Meter das Zusatzzeichen Inlineskater frei. Und ich bin voll, ich strahle, wie ich das erzähle. Und sie guckt mich an, schüttelt mit dem Kopf, mit einem Blick, der sagt, was habe ich mir hier eingebrockt, und küsst mich.
Okay, immerhin.
Ja, und das ist, okay. Es fasst es super zusammen. Das ist irgendwie,
okay.
Wenn wir jetzt noch irgendwas gemappt hätten, wäre es perfekt gewesen.
Es ist eine der nerdigsten Love Stories, die ich bisher gehört habe. Vielen Dank dafür. Also quasi Chemnitztal-Radweg mal erkunden und dort nach dieser Brücke Ausschau halten.
Genau. Ne? Ich kann nicht, also ich werde euch nicht empfehlen, auf die Brücke zu gehen.
Auf das gar ist keinen Fall.
Gefährlich, weil man dafür über die Gleise vom RE6 müsste, aber auch unten und vor allem nachts und halt an dem Fluss plätschern, richtig schön.
Ja, habe ich schon mehrfach gehört, diese Empfehlung. Ja, wunderbare Geschichte zum Rausgehen. Bleibt mir im Prinzip nur zu sagen, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast. Vielen Dank für dieses Interview. Wir haben eine Menge gelernt. Wir haben viele offene neue Sachen, die man sich mal angucken kann, von Radio Unique über die Crunch Time, über natürlich den OpenStreetMap-Zusammentisch an sich. Hoffen, dass viele Projekte auch weitergehen, selbst wenn du gegebenenfalls nicht mehr in Chemnitz bist oder so ins Arbeitsleben einsteigst, dass andere ehrenamtliche Projekte drunter leiden. Hatten ein tolles Plädoyer zu macht mal mehr Ehrenamt, gestaltet mal eure Stadt ein bisschen mit. Wir haben noch keine schönen Grüße an Jona drinne. Schöne Grüße an Jona an der Stelle. Genau, du sollst nicht ungenannt bleiben. Ansonsten, wenn es weitere Fragen, Feedback, irgendwas gibt, kaffeesatz-chemnitz.de, da findet ihr weiter unten die ganzen Social-Media-Geschichten. Da könnt, dürft, sollt, und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das macht, gerne was schreiben. Und sollte jetzt irgendwo was dabei sein, wo ihr sagt, das habt ihr aber noch nicht ausreichend bequatscht. Könnt ihr auch mal zum Beispiel zu Radio Unique eine ganze Folge machen.
Oder wenn wir was Falsches erzählt haben.
Oder wenn wir was komplett Falsches erzählt haben. Oder wenn ihr gesagt, Stefan hat so wenig Ahnung, der müsste eigentlich auch mal zur Crunchtime eingeladen werden oder sowas. Ich sage immer, ab 10 Leuten, die das bitten, setze ich alle Hebel in Bewegung, dass das geht.
Auf geht's.
Auf geht's.
Community. Wir haben ein Setup für 3 Mikrofone im Radio. Also, perfekt. Freunde, schreibt Kommentare. Wir wollen den Stefan in der Crunchtime haben.
Perfekt. Wieland, von dir noch irgendwas Abschließendes, irgendwas vergessen?
Nein. Doch, vielleicht einfach zum Abschluss, ich finde nicht nur unglaublich toll, dass es das Kaffeesatz gibt, ich finde dieses Konzept faszinierend. Ich habe das nicht für voll, also nicht geglaubt, dass das ist, wie das ist, als ich das erste Mal erlebt habe. Und ich finde toll, dass es das gibt und ich hoffe, dass das auch noch lange weitergeht. Und es war super schön, hier im Podcast zu sein. Ich danke dir.
Vielen Dank. Alles klar. In diesem Sinne, schönen Abend, Nacht, Woche, Feiertag, was auch immer als nächstes ansteht. Und wir hören uns demnächst hoffentlich wieder. Macht's gut.
Ciao.